Herzlich willkommen bei Vinyl und HiFi, der Live-Sendung im YouTube, Facebook, Twitch und X-Livestream, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Nachdem Thomas von The Voice, Exclusive HiFi und ich uns in den vergangenen Sendungen mit Lautsprechern, Verstärkern, Quellgeräten, Plattenspielern, Zubehör, Absorber, Bases, Racks, Streaming und mit Unterstützung von Nico im ersten Teil mit LS, NF, RCA und XLR-Kabeln beschäftigt haben, kommt heute der zweite Teil und wir sprechen über Stromkabel, Steckdosenleiste, Digitalkabel und Sicherungen. Durch Reibung entsteht Wärme, also hätten wir dieses Thema besser in die kalte Jahreszeit gelegt. Mal sehen, wie kontrovers das heute schon im Chat wird. Jedenfalls bin ich gleich auch noch ein paar Unboxings am zeigen, also habe ich schon mal vorbereitet. Produkte im Gepäck, die ich jetzt seit über einem Jahr von Thomas an meiner Anlage im Einsatz habe, könnt ihr schon mal drauf freuen. Und ihr könnt live dabei sein, eure Erfahrungen zum Thema zu teilen und sowohl hier oben im Studio als auch im Chat Fragen an unsere HiFi-Experten Thomas bzw. an Nico zu stellen. Die Homepage von Exclusive HiFi findet ihr auf YouTube und bei Facebook in den Videobeschreibungen und in den Shownotes der Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle live bei der Aufnahme dabei seid. Und damit begrüße ich unsere ganz und gar nicht bösen, sondern lieben HiFi-Onkels. Schönen guten Abend, Thomas und Nico.
Hallo, hallo. Miteinander.
Hi, hi.
Ja, da freuen wir uns, dass wir wieder da sind. Hat lange genug gedauert für die, die es noch nicht erwarten können.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, denke ich mal. Habe dann schon einige Kontakte auch von meinen Insta-Freunden entsprechend schon erfahren, dass da Spannung schon da ist. Und da versuchen wir mal das eine oder andere Rätsel heute mal zu lösen.
Sehr gut und es sind auch einige schon gleich eifrig mit dem Sing-Sing des Intros hier am Start. Ganz liebe Grüße gehen raus an die Vinyl Art Galerie, den Marcel, an Ergo 91, Mario Ebenhöhe, Audiophile Fox, Pflegefall, der leider immer noch ein Pflegefall ist. Inzwischen weiß ich auch seinen Vornamen, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber der ist mir sympathischer. Der Thorsten Tengenburg ist da und so weiter und so fort. Ich werde natürlich im Laufe des Abends alle eure Kommentare einblenden, es sei denn, ihr seid gemein. Aber wenn ihr nur kontrovers seid, mache ich das natürlich. Also wir freuen uns auch ein bisschen über euer Feuer, was ihr hier mit reinbringt, ganz klar. Und was wir vorbereitet haben, glüht ja immer wieder. Es gibt so ein paar Leute in der Community, die sagen, nee, glüht eigentlich gar nicht so. Jetzt mach nicht so einen Wind. Eigentlich sind wir uns ja alle einig, aber die haben halt noch nicht mit den anderen geredet. Das ist halt dann immer so das Problem. Aber ich bin trotzdem gespannt, was wir heute nach außen und nach innen kehren, inwieweit wir euch inspirieren, für weitere Sachen wieder Geld auszugeben oder euch vielleicht einfach zu entscheiden, so nö, mache ich nicht. Und auch das hat ja was Befriedigendes. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, erklär mal noch kurz die Eifrigen, die gerne mitdiskutieren, wie wir es heute gestalten. Also wir würden so durch die verschiedenen Themen durchgehen, haben jetzt nochmal so kurzfristig die Reihenfolge ein bisschen angepasst und würden dann am Ende nochmal die Möglichkeit geben, dass wir auch den Link mit euch teilen, dass ihr nochmal hochkommen könnt und dann nochmal über alle Themen, über die wir gesprochen haben, gern mit uns diskutieren könnt. Und damit sind ja die Spielregeln eigentlich für heute getroppt und wir können direkt reindiven sozusagen. Und Thomas, du hast ja gesagt, es wird für dich irgendwie Sinn machen, mit den Digitalkabeln zu starten. Dann machen wir das doch. Und vielleicht kannst du uns gleich mal eine kritische Frage ab Start beantworten. Was würdest du denn sagen, was die für einen Einfluss haben auf unsere HiFi-Kette?
Ja, die haben schon ganz schön Einfluss, weil man ist zwar landläufig der Meinung, da werden nur Nullen und Einsen rausgeschickt und die dann irgendwo ankommen. Das funktioniert zwar im gewissen Bereich, aber die Problematik sitzt wesentlich tiefer und ich muss sagen, dass ich meine Erfahrung mit verschiedenen Digitalkabeln von Hersteller zu Hersteller, No-Name, was Besonderes, schon ganz schöne Unterschiede gehört habe, was im Endeffekt ja wirklich dann am Ohr ankommt, was ich nicht gedacht habe. Und das liegt auch damit begründet, und das versuche ich ja immer, manche Leute kennen mich ja schon ein bisschen, versuche es immer relativ einfach zu erklären, das ist halt dann immer Nullen und Einsen durchgeschickt und die sollen in der richtigen Reihenfolge, in richtigen Zeitabstand dann irgendwo dann mal auf der anderen Seite ankommen. Und wenn es da Probleme gibt, dann hat der Empfänger dann ganz schön nachzurechnen und dann kann er sich nicht auf die Sache konzentrieren, die Nullen und Einsen zu entschlüsseln, sondern muss erstmal das alles, sag ich mal, so in die Ordnung bringen, wie es eigentlich gemacht werden soll. Und dadurch ist halt eben die Kabel beziehungsweise auch die Kabelverbindung, sprich der Stecker, gibt es verschiedene Normen, gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, entsprechend ja dann auch wichtig, um das dann möglichst alles sauber durchzubringen, wie es mit jedem anderen Kabel ist. Allerdings ist es hier, es wird sehr stiefmütterlich betrachtet, die ganze Digitalgeschichte, vor allem die Kabel. Und da hilft schon einfach mal, sich eine kleine Sache mit sich zu beschäftigen,
okay,
um vielleicht auch mal zu probieren.
Dann würde ich sagen, zerren wir mal die Stiefmutter auf die Bühne und wir können uns das ja mal auf deiner Website anschauen. Du hast ja dann eine wunderschöne Übersicht gestaltet, welche Digitalkabel man unterscheiden kann. Für die Podcasthörer, man sieht HDMI-Kabel, Lichtleiter, Koax-Digitalkabel, man sieht Netzwerkkabel und USB-Kabel. Also sind das jetzt so die Kategorien, wo wir uns heute bewegen? Möchtest du da nochmal besondere Schwerpunkte setzen?
Ja, Schwerpunkt im lieben Sinne. Ich stelle jetzt mal kurz die Kabel, die verschiedenen Kabelsteckmöglichkeiten, Normen dann mal vor. Es gibt halt die 75 Ohm Kabel. Das ist zum Beispiel wie das Digital Cinch Kabel, was man eigentlich so landläufig kennt, oder SPDIF Kabel genannt. Das ist das mit dem Cinch Stecker oder mit dem Koax Stecker, was landläufig mit verbraucht wird. So, die ganze Sache, das ist ein unsymmetrisches Kabel. Das Ganze gibt es dann auch noch symmetrisch mit XLR-Stecker. Das nennt sich dann AES-EBU-Stecker-Kabel, was dann mit 110 Ohm dann verarbeitet wird. So, das ist dieser Wellenwiderstand, der da dann oben abgesetzt wird. Das zeigt die Klassifizierung, dass das Signal auch entsprechend, in, wie vorhin schon angesprochen, in der vernünftigen Reihenfolge dann durchgeschickt werden kann. Also man kann zwar jedes Kabel nehmen, weil für Strom leiten die alle, aber hier ist halt eben schon eine gewisse Feinfühligkeit zu betrachten, dass es dann halt eben funktioniert, so ähnlich wie beim Antennenkabel. Mhm. So, und dann gibt es noch die BNC-Kabel. BNC-Kabel ist eigentlich nichts anderes wie ein Digital-Cinch-Kabel, allerdings mit einem etwas hochwertigeren Stecker, der kommt aus der Mesh-Technik und hat dann auch einen besseren Kontakt, wird bei hochpreisigen DA-Wandlern beziehungsweise Laufwerken oder, sag ich mal, Digitalversendungen, also Digitalgeräte, die digital senden, wird das teilweise mit eingebaut. Als nächstes haben wir das bekannte USB-Kabel in verschiedenen Steckernormen, A, B, C, D und was es alles noch gibt. Das ist in diesem Sinne auch ein unsymmetrisches Kabel. Und dann als Netzwerkkabel noch die letzte Couleur zu sagen, das ist das, was dann eigentlich dann auch die digitalen Sachen dann von unserer NAS oder von der Fritzbox dann an unser Gerät bringen, weil selbst da ist es wichtig, dass man dort eben nicht irgendwelchen Baumarktstrippen nimmt, ich sag's mal so einfach, sondern dass man dann sagt, okay, da ich habe so viel Geld für die Geräte ausgegeben, da kann ich der Sache auch mal wenigstens für einen vernünftigen Rahmen auch mal so ein Netzwerkkabel reinzuhängen. Das muss keins für 3 Euro sein, aber sag ich mal 20, 30 Euro hilft das Spiel, um die ganze Sache dann ordentlich zu übertragen.
Okay, also ich habe jetzt mal für die YouTube-Zuschauer und die Facebook und Twitch und alle Videoleute mal so ein paar Eindrücke hier in den Shop reingezeigt, in die verschiedenen Kategorien, was es da so gibt. Du hast ja auch für uns so ein paar verschiedene Fotos vorbereitet, ne, von Produkten, die du gerne nochmal highlighten möchtest jeweils, und vielleicht können wir uns die einfach mal ein bisschen genauer anschauen, auch im Hinblick auf die Produktfertigung, auf die Materialien, auf die Herstellung. Natürlich sprechen wir auch über Preise, wir blenden sie ja schon ein, aber wir sprechen auch mal hier und da drüber, damit auch jeder befriedigt ist. Wäre das von daher sinnig, dass wir mal auf dein ein Foto gehen vom ersten Kabel?
Ja, schalt mal ruhig. Wir hatten bloß eine kurze Abstimmungsfrage, wer hier was macht. Nico kommt dann später mal mit aufs Tableau. Du kannst ja erstmal das Bild hochschicken.
Gerne.
So, jetzt sind wir wieder bei dem normalen Digital Cinch Kabel oder dem 75 Ohm Kabel, das ist jetzt von der Firma Kimber schon ein etwas besseres Kabel. Da muss man auch nicht unbedingt ein dickes Kabel sein. Hier ist es wichtig, dass auch der Begriff Koax-Kabel halt eben auch ein bisschen, sage ich mal, auch Thema ist. Sprich, es ist ein Koax-Aufbau. In der Mitte ist dann sag ich mal, der Leiter und außenrum die Abschirmung beziehungsweise die der Minuspol, wenn man es mal so landläufig sagt. Und somit ist das Kabel relativ von seiner Aufbauart recht einfach. Selbst ein gutes Antennenkabel ist theoretisch auch schon ein besseres Digitalkabel als diese schwarzen Lakritzstrippen. Muss halt bloß die Stecker ordentlich anbringen. Und dann, das ist die unsymmetrische Variante. Und die nächste Variante ist hier nochmal als Symbol zu sehen. Das ist jetzt XLR-Stecker. Da ist das Kabel nicht mehr auf Koax aufgebaut, sondern halt eben anders dann, dass dann auch die drei Leiter dann verbaut werden können. Und hier kann man dann auch längere Strecken dann auch überwinden. Sollte aber dann entsprechend alle beide Geräte dann halt eben im Sender, wie ein Empfänger, dann halt eben entsprechend die Buchsen vorhanden sein. Weil mit Adaptern oder so kann man da nicht gut arbeiten. Das funktioniert dann nicht ganz so sehr, was man eigentlich machen wollte. Ja, das sind erstmal die zwei grundlegenden Kabelsorten, die man meist in den Anlagen findet. Was noch zu finden ist, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, das ist das Glasfaserkabel, Toslink-Kabel genannt, wird manchmal ein bisschen immer verschrien, ist für längere Leitungen eigentlich eine prima Sache. Problem ist, wird halt das Kabel, das Signal wird zweimal umgesetzt und wenn man jetzt bei diesem Toslink-Kabel keine gute Qualität an Glasfaser hat, weil eigentlich ist da ja Glasfaser drin, beziehungsweise sollte Glasfaser verbaut sein, aber die preiswerten Teile sind dann alles bloß mit Plastik, ist da drin, verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt aber einige Kabelhersteller, die noch richtige Glasfaser verwenden. Und da ist wesentlich eine höhere Übertragungsbandbreite, die zwar hier nicht gebraucht wird, aber die ist gegeben. Da läuft man halt wesentlich sicher. Und dann kann man dann damit auch mit Toslink arbeiten, vor allem bei längeren Strecken. Klanglich gibt es die eine Fraktion wie die andere Fraktion. Kann man jetzt nicht unbedingt jetzt sagen, was besser oder schlechter ist. Ich finde, wenn man immer beim Strom ist, sollte man beim Strom auch bleiben, außer es lässt sich jetzt nicht vermeiden und das nicht erst wieder aufs Licht umsetzen, weil das ist halt erfunden worden, dass mit dem Licht mit der Übertragungsgeschwindigkeit beziehungsweise auf längere Strecken, also da kann es ja hunderte Kilometer gehen, was ja auch in der großen Netzwerktechnik überall ist. Und da ist es im Hausbereich nicht unbedingt erforderlich. Außer man hat jetzt zum Beispiel mehrere Anlagen, wie zum Beispiel die Kinoanlage und die Heimkinoanlage und die Stereoanlage, die verbindet man dann irgendwie, dann macht sich das mit dem Toslink ganz gut, weil man da keinen Strom hat, es gibt keine Brummschleifen. Das ist dann mal noch so ein kleiner Tipp, wenn man dann diesbezüglich dann mal solche Probleme hat, wenn man dann die Digitalkabel miteinander quer verschaltet in der Anlage.
Ja. Okay, also ich habe jetzt mal so grob durchgeschaut, wo wir uns preislich bei solchen Kabeln bewegen. Ich würde sagen, das geht vielleicht für so ein HDMI-Kabel mal bei 20 Euro los, so ein Lichtleiter mal bei knapp 60, mal solche Koax-Kabel bewegen sich von 30 bis eher schon schmerzhafteren 500 Euro. Dann haben wir die Netzwerkkabelkategorien zwischen 55 und 275 Euro, aber das ist dann auch wieder für entsprechendes besonderes Bedarf und USB-Kabel gehen pendeln auch so zwischen 57 und 240 Euro. Ich lese aus den Preisen raus, dass das letztendlich wieder so ein Skalierungsthema ist. Was habe ich für eine Anlage? Wie viel Geld habe ich da reingesteckt? Und dann eben auch die Kabel da vernünftig drauf zu skalieren. Und ich nehme an, in den Bereich würde dann auch deine Beratung gehen. Also sprich, wenn ich jetzt im Einsteigerbereich bin, dann komme ich wahrscheinlich mit den günstigen Kabeln gut rum, weil ich nehme jetzt mal an, du hast nichts im Programm, wo du nicht selber von überzeugt bist. Ja,
ja, ich sag mal so, es ist ja immer eine, was ich immer sage, es muss immer irgendwie zur Kette passen. Also wenn jetzt jemand 500 Euro Geräte hat, dann würde ich kein Kabel für 1000 Euro empfehlen. Das funktioniert nicht. Also es wird funktioniert zwar als solches, aber hat deswegen klingt es nicht besser.
Ja.
So, und die Differenzierung ist, dass man hier und da schon auch mal, das ist mir persönlich auch schon passiert, dass man dann auch mal von den unbekannten Kabelhersteller ein Kabel bekommt, wo man dann denkt, ui, das ist ja wesentlich besser als das, was du hast. Und dann teilweise ja. Sogar noch zum gleichen Preis, egal was es für ein Niveau ist. Und je feingliedrig die Anlage ist, umso besser halt immer seine Anlage aufgebaut hat, beziehungsweise welchen, sag ich mal, Preislevel, ich will es mal so sagen, Soundlevel ja. Irgendwo sich befindet und entsprechend auch die Ohren dazu dann hat, dann findet man dann auch schnell Unterschiede, was im Kabelbereich sein kann, dass ein 20 Euro Kabel eine ganz andere Nummer ist wie jetzt 100 Euro Kabel oder so. Das liegt halt auch in der Verarbeitungsqualität. Da sind wir ja schon ein paar Mal drauf eingegangen, dass es jetzt nicht nur ist, dass das Kabel irgendwo von der Rolle geschnitten wird, sondern die das Stecker anbauen und entsprechend das Kabel zu entwickeln, in welchen Bereichen man das macht. Das Kabelwerk muss ja das auch produzieren. Die produzieren das ja auch nicht nur aus Langeweile, sondern die geben da gewisse Vorgaben, die versuchen sie dann einzurichten. Mhm. Weil hier ist es halt eben auch diesen ganzen Widerständen. Und da kommt das eine oder andere dann halt schon zusammen. Manchmal sind noch Kabel wirklich handgefertigt, also dass man dann sagt, ich habe jetzt da auch einen neuen Hersteller da jetzt gerade ein bisschen mal mehr ins Auge geschaut. Final Cable, die kommen aus Serbien unten. Und da werden die Kabel wirklich, ich meine, der Draht wird natürlich auch vom Drahtwerk haben, aber der ganze Aufbau wird halt per Hand gemacht. Und muss sagen, das hat sich dann für meine Kette schon ganz schön ausgezahlt, um das Kabel auch mal zu probieren.
Ja.
Da gehe ich dann später nochmal drauf ein.
Sehr, sehr gerne. Und ich würde es mal so versuchen zu greifen oder zu fassen, wenn jetzt jemand alle Sendungen von uns bisher aufmerksam angeschaut hat und beim Thomas mal so richtig losshoppen geht, also so mit Boxen und Streamer und Blendspieler und Verstärker und einfach mal alles mitnimmt, dann wette ich, da legt euch der Thomas noch ein Kabel oben drauf. Das ist ja dann auch nochmal eine Möglichkeit, sozusagen die Sparte zu bedienen. Aber wir wollen heute wirklich ans Feine ran. Alles andere haben wir ja auch schon durch. Und wir wollen natürlich auch von euch so ein bisschen wissen, wie eure Erfahrungen sind. Es sind schon ein paar Fragen in den Chat geschrieben worden, allerdings zu den anderen Themen, die habe ich schon mal vormarkiert für später. Aber ihr seid gerne dazu aufgerufen, jetzt zum Thema Digitalkabel mal was in den Chat zu schreiben, was wir dann direkt aufgreifen und beantworten können. Und ich habe ja eben gehört, dass du dich mit dem Nico im Hintergrund so ein bisschen abgestimmt hast. Jetzt bin ich natürlich an der Stelle gleich mal gespannt. Nico, sind die Digitalkabel ein Thema für dich? Benutzt du da auch privat bestimmte Sachen, die du highlighten möchtest? Oder läuft das bei dir so ein bisschen nebenher? Wie ist da dein Bezug zu?
Also es ist tatsächlich so, dass bei mir so ein Toslink-Kabel läuft, um halt wirklich, sag ich mal, zwischen Heimkino und Stereo, das, sag ich mal, digital auch in meine Anlage zu bringen und aber trotzdem eine galvanische Trennung dort irgendwo zu haben, um dort halt gewisse Störeinflüsse nicht auf meine Anlage zu bekommen. Ja, also in dem Fall habe ich tatsächlich auch eins, was mit richtigen Glasfaser funktioniert. Und ja, also da gibt es schon gewaltige Unterschiede zwischen Beipackstrippe und 200-300 Euro Kabel.
Also du hast da auch mal so ein paar Hörvergleiche auch in der eigenen Anlage gemacht. Einfach mal billiges Kabel aus der Krabbelkiste gegen was Hochwertiges von Thomas oder anderswoher. Und dann hast du das auch entsprechend rausgehört für dich.
Früher war das für mich auch ein Thema, wo noch CD-Laufwerk und DA-Wandler getrennt waren. Inzwischen habe ich das selber halt eine Lösung gefunden, wo das nicht mehr gebraucht wird. Und ja, somit ist es wirklich nur das eine optische Digitalkabel, was bei mir privat zum Einsatz kommt.
Okay. Und magst du da eine Empfehlung geben, welcher Typ von Kabel man da sozusagen, wenn man in das Game einsteigen will, wo man da am ehesten loslegt, womit man sich zuerst befassen sollte? Gehen wir jetzt einfach von da aus, ich habe eine Anlage, wo so alle typischen Endgeräte und Anschlüsse vorhanden sind?
Naja, also prinzipiell ist USB so der schlimmste Überträger, den es so gibt, weil man dort halt die meisten Störsignale mit reinbekommt.
Ah ja, tatsächlich, okay.
Also das kann man schon vermeiden, aber ich sage, bei den meisten Streamern oder ähnliches ist es nun mal so.
Das ist ja auch nichts anderes.
Das ist halt der Standard, außer HDMI. So, und ja, das geht dann nicht anders. Ich meine, da gibt es dann verschiedene Kabelhersteller, die das auch getrennt anbieten. Manchmal wird auch die Stromgeschichte dort weggelassen, um halt diese Störeinflüsse wegzulassen. Gibt es verschiedene Gedankenansätze und wie gesagt, Preislevel jeglicher Art, sind solche Kabel dann auch zu haben. Ja, also das muss man dann auch für sich probieren. Bei mir ging das auch so los. Ich habe damals mal mit einem ganz einfachen Audio-Quest angefangen, aus der 20-30 Euro Abteilung und habe dort meine Erfahrung halt auch im Streaming-Bereich dort sammeln können. Und ich meine, nach oben waren dort keine Grenzen gesetzt. Natürlich, je höherwertiger man das Kabel genommen hat, desto höherwertig oder desto besser, Anführungsstrichen, hat es dann auch geklungen, aber die Frage war dann natürlich, stimmt dann noch das Gesamtpaket?
Na ja, klar.
Also wenn ich einen DA-Wandler habe, der 350, 400 Euro gekostet hat und ich fange dort an mit einem 1000 Euro USB-Kabel, na, das ist völliger Quatsch. Ja,
okay. Bringt nichts. Macht Sinn.
Bringt schon, aber bringt nicht Mehrwert in dem Sinne. Also wenn man sagt, man hat es vor, aber es ist dann so, dass beim Gerätetausch, wenn man sagt, ja, ich kaufe mir so ein gutes Kabel und später rüste ich dann mal besseres Gerät auf, dann kann es ja sein, dass das gute Kabel gar nicht mehr so richtig zum Gerät passt.
Ja.
Also man sollte wirklich immer erst zum Schluss setzen, egal was das für Kabel ist, erstmal die andere hinstellen, laufen lassen und dann sukzessive dann sich entsprechend dann damit beschäftigen, wenn man das möchte, weil sonst andersrum wird es Käse.
Okay. Noch ganz liebe Grüße übrigens an die YouTuber, die so nachgerückt sind. French Vinyl Addict ist da, freue ich mich besonders, weil wir uns ja vor kurzem in Karlsruhe getroffen auf dem Vinylflohmarkt. Total geil. Mal ein Bierchen zusammen getrunken. Und Hyphenonym ist auch da. Glückwünsche nochmal an dich. Dein Kanal geht ja gerade durch die Decke, macht richtig Spaß. Geil, was du da im Moment produzierst. Und Night Owl 59 ist auch schon am Start. Ich würde dann mal die ersten Fragen einblenden, die jetzt zum Thema in den Chat gestellt wurden. Ich nehme an, die könnt ihr relativ einfach abfischen. Das sind auch so Themen, über die wir teilweise sogar schon mal gesprochen haben, also eher jetzt im privaten Bereich. Ich würde mal die erste einblenden hier vom Pflegefall. Kann man die Aussage, dass ein Kabel mit der Länge immer auch Leistungsverlust bedeutet, bestätigen?
Nein, weil wir bewegen uns ja im Kabelbereich, sage ich mal, unterhalb von 100 Metern. Und also ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, was sie empfehlen, ob jetzt zum Beispiel das bekannte XLR-Kabel jetzt oder das Cinch-Kabel zu verwenden ist, da heutzutage ja ziemlich viel Saft auch auf der Leitung ist, teilweise bis 4 Volt. Im Cinch-Bereich und sonst was alles. Und wenn die Kabel gut abgeschirmt sind, kann man zum Beispiel auch jetzt längere Strecken ohne Probleme dann halt mit Cinch-Kabel belegen. Muss man es nicht mit XLR machen. Es ist natürlich bei längeren, sagen wir so ab 2-3 Meter, kann man dann schon mit XLR arbeiten. Das ist dann günstiger. Egal welchen Bereich, das ist jetzt im NF-Bereich, also zwischen die Geräte, jetzt im analogen Bereich oder dann halt im digitalen Bereich, weil die Störeinflüsse dann rausgefiltert werden. Aber das Kabel selber an sich, die besseren Kabel, wir reden jetzt wirklich über die besseren Kabel und da gehe ich davon aus, dass das, ich sage mal, wir reden jetzt wirklich mal über einen Meterpreis schon ab 50 Euro, dass da eine größere Länge jetzt nicht unbedingt zum Leitungsverlust führt. Also das ist, dann hat man wirklich ein ganz schlimmes Kabel erwischt, was man wirklich dann messtechnisch dann vielleicht noch nachweisen kann und
okay.
Ja, da wird es dann sowieso davon.
Gut, dann lasse ich meinen Plattenspieler länger hier im Studio stehen und höre dann einfach im Wohnzimmer, das finde ich gut. Danke, dass du es nochmal bestätigst. falls sich jemand fragt, was da an der Seite rausblitzt. Aber das erkläre ich mal in einem anderen Video. Da haben wir noch eine Frage von Vinyl Art Galerie. Bin digital ist immer eine Frage bei CD-Player, Toslink oder Coax-Kabel. Ich habe es neulich probiert. Ich konnte keine Vorteile oder Nachteile hören oder entging mir etwas, fragt Marcel.
Naja, wenn der CD-Spieler plus 30 Euro kostet. Ich muss es mal so knallhart sagen.
Das glaube ich bei Vinyl Art Galerie nicht.
Gut, okay. Nee, also es kann natürlich sein, weil es ist jetzt nicht unbedingt jetzt der CD-Spieler, der das rausgibt oder der die ganze Sache, dann mehr der Empfänger, der DA-Wandler, was es ist. Und wenn es jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht die Geräte, aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt den Versuch macht, alle beide Kabel anzustecken am CD-Spieler und dann halt eben an den Wandler. Manche Verstärker haben ja auch einen Wandler drinne. So, und dann versucht man hin und her zu schalten, da hört man nichts. Ja, das ist ganz klar, weil das Ohr ist träge. Das hat man schon ein paar Mal, das Thema. Und da sollte dann zwischendurch immer mal nur 5 Sekunden Luft sein und dann erst umzuschalten. Und die Unterschiede, wenn man die noch nicht kennt, ist es mir mit jedem Kabelsound, sind halt sehr, sehr gering. Und je mehr man dann sein Ohr geübt hat, umso mehr kriegt man das raus. Es könnte sein, dass ich mich jetzt vor die gleiche Anlage setze, eh mal hin und her schalte und sage, das und das funktioniert nicht. Es kann sein, das heißt aber nicht, dass es sein muss. Es kommt halt immer auf die Gesamtkette drauf an. So, und da, sage ich mal, im preiswerteren Bereich kann das schon sein, dass da hier die Unterschiede sehr gering sind. So, ich würde dann aber immer zu diesen Coax empfehlen, weil das einfach in dem Sinne die bessere Leitung ist, wie ich schon mal gesagt habe.
Oh, alles klar. Ich würde sagen, das ist doch dann hiermit beantwortet. Wir haben die nächste Geschichte hier von Markus D. Hallo in die Runde. Eine Frage. Was ist denn die beste Verbindung zum von DAC zu Streamer? Viele behaupten, das USB-Kabel wäre sehr gut. Anscheinend stimmt das nicht.
Naja, wie gesagt, Punkt A ist natürlich, USB ist nun das weit verbreitetste und auch das einfachste an der Stelle. Aber wie gesagt, ein USB-Kabel bringt auch einen sehr großen Anteil an Störeinflüssen mit rein. Und wenn man die Möglichkeit hat, da zum Beispiel auch mit einem Coax-Kabel das zu probieren, einfach mal machen. Die Datenübertragungsrate ist dort identisch. Also ich glaube, bis 192 kHz geht es auf jeden Fall.
Ja, aber die Übertragungsrate ist höher. Nee, ich denke, er geht davon aus, dass er jetzt nur ein USB-Kabel hat. Ja. Also wenn du nur ein USB-Kabel hast an dein Gerät, weil das ja alles aus der Computertechnik ist, deswegen wurde das irgendwann mal mit diesem USB-Kabel dann halt, sag ich mal, Standard, weil die Problematik ist jetzt nicht der Draht, der zwischen den zwei Steckern hängt, sondern die Stecker an sich, weil diese Verbindung zwischen in den Buchsen, das ist alles so Larifari, da gibt es keine richtige Norm, da gibt es keinen Andruckspunkt und sonst was alles, das ist beim Cinch, gibt es ja auch keine Norm, es gibt bloß eine Annäherung. Das ist halt die Problematik bei diesen ganzen Verbindungen und die sind immer die Schwachstelle an der ganzen Kabellage. Und hier kann ich nur empfehlen, wenn er ein USB-Kabel hat, kann er es gerne nehmen, wie gesagt. Und dann kann er es auch mal gerne probieren. Das biete ich dann auch mit an, dass die Kunden da mal das ein oder andere mal checken können. Das ist jetzt, steht außer Frage. Aber es kommt halt immer darauf an, in welchem Preisbereich wir auch uns da bewegen. So, ne? Und leider ist das immer irgendwo das Damoklesschwert über alles dann halt eben drin. Und wenn man mehrere Möglichkeiten hat, dann... Und die beiden Geräte haben die gleichen Anschlüsse, dann sollte man dann versuchen, entweder über XLR gehen oder dann halt über Coax-Kabel, also sprich dann Cinch-Stecker, sage ich mal im Volksmund, und dann halt erst dann auf USB gehen. Wobei wie gesagt, USB ist teilweise so weit verbreitet, dass viele Geräte ja nur noch USB haben. Und da bleibt man halt eben an der Nummer hängen. Und dann gibt es dann aber auch schon Unterschiede vom Sound her, wie das Kabel produziert wird. Da gibt es auch Kabel, die kosten halt 5 Euro und welche, die kosten ja 2.500 Euro. Mhm. So, und aber da ist dann halt auch wieder eine ganz andere Fertigungssache dahinter, beziehungsweise eine Materialschlacht, wo man dann sagt, naja gut, muss es unbedingt sein, ist halt auch eine Gewissensfrage.
Aber dürfen wir HiFi anonym vertrauen und seiner Expertise und analytischen Sichtweise auf das Thema, dann heißt es, ein USB-Kabel ab USB Typ 2 kann keine Störsignale einbringen.
Das Grundproblem ist ja schon mal der Aufbau von dem Kabel, dass parallel zu meinem Signalleiter diese 5 Volt Spannungsversorgung läuft. Und diese bringt im Digitalsektor Störungen. Das ist jetzt kein Stören, dass man das als Knacken empfindet oder als ständiges Nebengeräusch oder Rauschen, sondern es macht mir in Anführungsstrichen die Musik ein bisschen breiig. Also das bremst ein bisschen. Ja, man muss sich das vorstellen wie so ein feuerfester Vorhang, der vor deine Lautsprecher gezogen wird. Weil im Prinzip die Korrektur im DA-Wandler das ja auch wieder alles Anführungsstrichen gerade rechnet. Dadurch wird halt viel, sage ich mal, komprimiert damit. Und da gibt es auch ganz einfache Versuche. Bei manchen Geräten funktioniert es, dass man halt, wie gesagt, diese Stromgeschichte abklebt als Testweise. Und selbst das kann schon zu Verbesserungen führen. Geht natürlich nicht bei jedem, weil öfters wird auch über diese Spannungsversorgung natürlich auch diese Treiber erkannt. Ja, das ist nun mal so. Und da funktioniert es natürlich nicht, dass man es weglässt. Wie gesagt, das sind unsere Erfahrungen oder beziehungsweise meine persönlichen Erfahrungen, dass halt die USB-Geschichte im Gegensatz zu einem sauberen, koaxialen, also eigentlich immer das Koaxiale vorzuziehen war.
Bei den teuren Kabeln ist es auch so, dass dann entweder zwei Kabel gelegt werden, also sieht man dann richtig, dass zwei Kabel drinnen sind, wie das bei Charters zum Beispiel gemacht wird, da ist einem das beste Kabel von dem, was im digitalen USB-Bereich produziert wird, das ist, sage ich mal, das Kabel, was unten drunter ist, aber zweimal, einmal wird dann die 5 Volt geschickt und das andere werden halt die Digitalsendungen geschickt, damit das möglichst getrennt ist. Es gibt ja, wie gesagt, USB-Kabel, die gar nicht diese 5-Volt-Sache dann aufweisen, So, da muss man dann aufpassen, welche Geräte hat, weil manchmal brauchen diese Empfänger auch diese 5 Volt Verspannung. Das ist, da kann man nichts verkehrt machen, wenn man es bloß ransteckt, funktioniert es bloß nicht. So, und das ist aber eine Sache mit diesen USB, wie gesagt, das A und O, auch mit Einstreuung und sonst was alles, das kriegt man alles vernünftig über das Kabel hinweg. Aber was in den Kabel passiert, mit diesen ganzen Signalen, das ist ja das Entscheidende. Beziehungsweise wie die Signale dann halt immer wieder beim Empfänger, also sprich beim DA-Wandler in dem Sinne dann irgendwo ankommen. Und da ist es halt immer, da ist es halt auch entscheidend, wie es funktioniert. Klar, es gibt nur 0 und 1. Entweder kommen sie, wenn da mal eine fehlt, rechnet der das dann wieder irgendwann mal nach. Aber diese Nachrechnung, die geht wieder zulasten des eigentlichen Systems. So, man hat ja seine Bitbreite entsprechend, da wollen wir jetzt gar nicht tiefer eingehen, da bin ich auch nicht der Richtige für diese Fragen. Aber letzten Endes ist es so, es gibt halt Unterschiede zwischen den Kabeln. Und ich kann das halt nur so wiedergeben in dem Sinne.
Okay.
So, und ich sage, man macht selber Versuche dann.
Also da wir jetzt keine Platte aufgelegt haben, uns trotzdem im Chat knistert, möchte ich trotzdem noch die Kommentare der Vollständigkeit halber kurz besprechen. Vielleicht müssen wir auch einfach einen markierten Dissens da mal stehen bleiben lassen. Und gerade die YouTuber, die können ja alle selber Videos machen, einfach nochmal mit einer Gegendarstellung das Ganze erläutern. Wie gesagt, ich hatte immer ganz schlechte Noten in Physik. Und in Chemie auch. Habe ich ja schon mal dem Hans erklärt. Jetzt fragt noch Snake Oil Audio. Grüße Thorsten. Ich bin echt kein Digitalexperte, aber ist bei USB nicht das Problem, welche Priorisierung es im Computer hat und dass es per Software gehandhabt wird? Nur eine Frage.
Ja, sicherlich bin ich der Meinung, dass das schon richtig ist. Aber wenn man jetzt von einem normalen, also einem klassischen DA-Wandler ausgeht, der entsprechend auch seine Leistungswerte dann auch in der Software, in der Verarbeitungstechnik dann hat, dann ist das ja eigentlich das entscheidende Glied in der Kette. Also nicht unbedingt der Sender, sondern hier der Empfänger und der Wandler an sich. Und also diese Situation sehe ich genauso, wie er das so sieht. So welche Software und wie das dann ist. Also ich habe die Erfahrung gesammelt, dass auch DA-Wandler, die 20, 30 Jahre alt sind, schon noch super spielen. 30 Jahre vielleicht zu viel gesagt, aber mal 20 Jahre auf alle Fälle auf dem Buckel haben, die damals halt gut entwickelt worden sind und die heutzutage halt zwar mit diesen High-Res-Bit, sage ich mal, über 696 Kilohertz dann nicht arbeiten können, weil es damals gab es das noch nicht. Aber mit dem, was man heutzutage auf der CD oder normal im Stream oder, sage ich mal, irgendwo findet aus dem Computer raus, eigentlich super damit klarkommt und entsprechend dann auch ganz gut damit arbeiten und vor allem auch Musik hören kann. So.
Also HiPhenonym bleibt auf jeden Fall auf dem Standpunkt, nein, auch die 5 Volt machen mit dem Signal gar nichts. Dann haben wir noch Klaus Wimmers. Hallo, seit wann hat der Wandler die Fehlerkorrektur? Ich lese mal gerade noch fertig, dann könnt ihr dann nochmal auf die entsprechenden Punkte eingehen. HiPhenonym antwortet auf Snake Oil. Guten Abend, das ist heute nicht mehr so auf seine Frage. Und Snake Oil bedankt sich und Klaus Wimmers sagt, das stimmt nicht. So, könnt ihr da noch ein bisschen Friede stiften oder müssen wir mit einem markierten Dissens ins nächste Thema rutschen?
Bin jetzt ein bisschen raus, was die ganzen Thematiken betrifft. Gut, wie gesagt, das ist jetzt, ich bin ja auch nur derjenige, der sich das, oder wir beide sind ja die, das ja auch genauso mit unseren Hören. Also wir hören und wir das Wissen, was wir haben, das haben wir so nebenbei so angeeignet. Und ist letztendlich für uns entscheidend, ob das einen Unterschied bringt, wenn ich verschiedene Kabel oder verschiedene Geräte habe und ob die das eine Qualität hat. Warum und wieso manches passiert, das erfährt man dann sukzessive mit, beziehungsweise ist auch nicht unbedingt notwendig, warum jetzt das und das funktioniert, weil ich denke mal, auch für viele ist es gar nicht so, wenn man dann wirklich in die Physik reingeht, was so Kabel betrifft, ist für viele dann auch irgendeine große Wiese, wo man dann gar nicht weiß, an welcher Stelle man das Gras dann nimmt. Und sicherlich, die Digitaltechnik als solches hat sich weiterentwickelt. Die ist schneller geworden, die ist vielleicht auch präziser geworden, aber wir haben ein Problem, dass dadurch halt es nur noch digital ist und das, sage ich mal, ein gewisser analoger Sound, ich will es mal so sagen, früher bei den Wandlern wesentlich besser zu tragen gekommen ist als heute, sage ich mal so. Ich habe heute eigentlich auch aktuelle, größere, bessere Wandler oder teure Wandler gehört gegenüber meinen Älteren, die ich bei mir selber in meiner Sammlung habe. Kommen wir einfach nicht vorbei. Das ist das Problem. Klingt zwar alles schöner, klingt alles netter, aber es ist nicht das, wo ich sage, da kann ich Langzeit hören. So, und das ist für mich das Entscheidende persönlich. Und da ist mir eigentlich auf Deutsch gesagt, weil man so gerade sagen, egal, ob da jetzt irgendwo 5 Volt jetzt einen Einfluss haben oder nicht, wie gesagt, die Frage lasse ich einfach mal offen, weil ich das auch nicht beantworten kann. Für mich ist es halt wichtig, dass ich, wenn ich ein Kabel ranstecke, muss es funktionieren. Und wenn es noch gut klingt, ist es super. Und wenn ein anderes Kabel dann besser klingt, dann ist halt das besser. Das okay. ist ganz einfach.
Also Leute, ich würde sagen, das können wir ja vielleicht auch so stehen lassen, weil wir ja am Schluss auch noch die Möglichkeit geben, nochmal eine Diskussion zu gehen, falls ihr bis dahin noch den Groll habt oder sagt, ey, ich muss das jetzt noch hier im Detail, ich kann jetzt alles nicht im Chat erklären oder wie auch immer, dann können wir es gerne hier noch im Studio am Schluss dann ausfalten, nochmal kleiner Room Reset, so haben wir es am Anfang auch angekündigt, es kam aber einige später. Wir würden jetzt durch die vier Themenbereiche wandern, die wir angekündigt haben und danach euch dann noch den Link teilen und die Möglichkeit geben, wenn ihr dann noch dafür Feuer habt, vielleicht hat sich's ja bis dahin auch beruhigt oder die Positionen haben sich dann doch am Ende etwas angeglichen oder man hat einfach akzeptiert, dass man unterschiedlicher Meinung ist. In diesem Sinne würde ich jetzt gerne zu der Steckdosenleiste bzw. den Steckdosenleisten rüberspringen. Und da kamen ja auch schon erste Fragen, die würden wir dann auch wieder am Schluss uns dann anschauen, am Schluss von diesem Thema wohlgemerkt. Und vielleicht könnt ihr da auch mal erklären, was ihr sagen würdet, wie da so der Einfluss ist. Das ist jetzt auch das erste Produkt, das ich in meiner Kette jetzt schon eine ganze Weile teste. Anderthalb Jahre ist das jetzt schon. Habe es nicht geschafft, ein Video zu machen. Sorry, war mal wieder schwer beschäftigt. Aber heute gibt es ein Unboxing und ich zeige euch mal, was ich da habe. Also was würdet ihr sagen, wie ist da der Einfluss bei so einer Steckdosenleiste? Man denkt ja im ersten Moment vielleicht, egal, ich nehme halt die ich über habe, die Kabeltrommel und da mache ich mir jetzt keine Gedanken.
Ja, wie immer mit den ganzen Hi-Fi-Zeugs, das ist halt immer gewisser Einfluss. Also die Stromversorgung ist eigentlich schon mit das Wichtigste, was man hat, weil wir hören ja eigentlich nur Strom, was aus der Steckdose kommt. Und das ist auf der CD, ist nur eine Information, die den Strom irgendwo dann so verändert, dass zum Schluss Musik rauskommt, ganz einfach. Oder genauso auf der Platte. Gut, der produziert theoretisch selber Strom, aber mit dem kann man nicht viel anfangen. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, einfach mit der Steckdosenleiste anzufangen, weil das ein zentrales Glied ist. Eigentlich müsste man mit dem Kabel anfangen, aber dann wird man dann wieder bei einem Kabel landen. Also machen wir jetzt erstmal die Steckdosenleisten. So, und da gibt es ja verschiedene Größen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, gibt es verschiedene Situationen, was es dann an Steckdosenleisten gibt. Ich habe jetzt mal eine mal hier gezeigt von der Firma HMS. Ach nee, du machst jetzt gerade den. Genau. So, und das ist jetzt, sage ich mal, schon eine etwas größere, abgesehen davon, dass er 8 Steckplätze hat. Aber hier kann man auch mehrere Sachen zusammenklemmen. Und das ist dann schon, sage ich mal, für den, der ganz schön zerfahrenen Strom hat, beziehungsweise mit Filter vollgepackt und Neuaufbereitung etc., was es da alles da gibt. Das ist hier. Und das sind dann halt auch schon Situationen für Anlagen, die dann wir uns alle wahrscheinlich nicht leisten können. Aber so wird das halt eben teilweise auch mit auf dem Markt angeboten. Und ich sage eigentlich prinzipiell immer, was jetzt die ganze Nummer dann überhaupt schon zum Tragen bringt, dass man sagt, man wird ordentlich Steckdosenleiste. Hier ist die bekannte Energia von HMS zu sehen, in verschiedenen Längen. Die gibt es dann auch dort, kann man in seiner Länge sich bestellen, wie man es gerne möchte, wird dann halt eben entsprechend auch produziert. Die haben eine gewisse Filterwirkung im Gleichstrombereich, kann man sich mit einbauen und so. Das wird dann halt entsprechend nach Kundenwunsch gefertigt und ist, sage ich mal, irgendwo noch bezahlbar. Im Bereich, wir bewegen uns da irgendwo, sage ich mal, so ab 350 Euro geht es da los. Und da hat man dann auch schon einen Meter Kabel dran, um das an die normale Haussteckdose zu stecken und dann seine Anlage dort reinzusetzen. Weil Bindeglied in dem Sinne, dass ja alle Geräte eigentlich, wenn man es ordentlich verkabelt, alles in einer Steckdose landen sollte oder zumindest an einem zentralen Punkt dann eingesteckt in die Steckdose werden oder ja, so, um dann Potenzialausgleich entsprechend und auch Brummgeräusche und diese ganzen Schwingungsgeschichten, die dann in den Wechselstrom passieren könnten, dann irgendwo versucht, sehr niedrig zu halten. So, und da gibt es verschiedene Netzleisten, die ganz preiswert sind. Eine preiswerte Geschichte ist zum Beispiel hier die von Matrix, das ist von Wireworld, das kleinste Produkt, was es ist. Hier hat man zum Beispiel einen Vorteil, dass man das Zuführungskabel schon mal selber mit anstecken kann. Da hat man auch einen gewissen Einfluss drauf. Wichtig ist aber in der ganzen Nummer, in diesen ganzen Geräten, das Kabel, was am Gerät ist, ich muss da mal leider mal ein bisschen vorgreifen, das Kabel, was am Gerät ist, eigentlich hat den größten Einfluss Also man sollte sich nicht sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mein Kabel von meiner Steckdose zur Netzleiste, jetzt ein dickes, tolles Superkabel und dann die anderen Kabel, das sind halt eben dann die Billigdinger. Das funktioniert schlechter als umgedreht.
Das können wir ja auch schon mal teasern. Da ich ja schon gesagt habe, dass ich jetzt in dem Bereich mein erstes Unboxing kommt, kann ich ja schon mal ein zweites von insgesamt drei Unboxings anteasern. Es gibt natürlich auch noch das passende Netzkabel dazu. Da der Thomas das gerade hier gezückt hat, ist das tatsächlich genau die Steckdosenleiste, die er mir damals empfohlen hat und die ich dann auch in meinem System eingesetzt habe. Übrigens sehr konfektioniert, so läuft das bei Thomas. Also ich habe ihm dann genau erklärt, wie viele Geräte ich habe und er hat mir dann auch erklärt, dass das eben entsprechend getrennt werden sollte. Also ich bin dann auch davon abgerückt, noch andere Geräte wie irgendwelche störenden IKEA-Lampen oder sowas mit an die Steckdosenleiste zu machen. Das sind ja so die Anfängerfehler. Sondern das alles mal sauber zu trennen. Und das war für mich so dieser Einstieg sozusagen in dieses Stromgame, das dann noch so ein paar verschiedene Bereiche erfasst hat. Aber vielleicht zeige ich euch das mal an der Stelle. Und dann kannst du ja vielleicht mal ein bisschen zu der Matrix 2 was erzählen. Und hier jetzt für die YouTube- und Videoleute das entsprechende Unboxing. Dietmar Scheibe weist nochmal drauf hin. Phasen richtig anschließen, bitte. Natürlich.
Einmal eins genannt.
Genau, geht aber nur, wenn die Kabel nicht fest verbaut sind, sagt er noch, ja.
Ja, gut, bei den Festverbauten hat man halt gewisse Nachteile und auch wieder Vorteile, das muss man mal sehen. Aber meistens ist es nur Nachteile, weil es halt preiswerte Kabel sind. Die Steckdosenleiste hier, die wir sehen, ist jetzt eine ganz einfache Leiste. Die hat jetzt keine großen Filtergeschichten oder sonst. Sie ist einfach nur Nature, auf Deutsch gesagt, vernünftige Verkabeln innen drin. Die Steckplätze haben ordentlichen Anpressdruck, also auf die Pins für die Steckdose, für einen Netzstecker. Und muss ich sagen, habe ich auch eine ganze Weile selbst gefahren, habe ich bei mir auch in der Vorführung das Gerät und muss sagen, es ist preis-leistungsmäßig schon okay, wo man sagt, ja okay, damit kann man schon mal was getrauen, mal mit Hinse bauen. Sicherlich sagt man sich, warum soll ich Geld für so eine Steckdosenleiste ausgeben? Ja, es sind halt Kontaktgeschichten, die dann immer wieder kommen bei den ganzen Kabeln. Vor allen Dingen beim Strom, wenn dann die Stecker dann eine ganze Weile drinnen stecken und diese Klemmen, die dann diese Pins von der Steckdose vom Kabel. Jetzt muss ich mal da nochmal reingehen. Na, falsche Seite. Also das, was man dann in der Wand steckt, wenn die jetzt nicht in einen vernünftigen, ordentlichen Kontakt zu der Steckdose stecken, kann sich ja jeder denken, dass dann irgendwann mal selbst bei 220 Volt irgendwann mal eine Situation beherrscht, wo es dann mal pretzelt, wo es mal knistert, wo dann irgendwelche Oberflächen dann aufgerissen werden. Und das führt dann halt irgendwann mal dazu, dass das nicht mehr so dürftig klingt zum Schluss. Und eigentlich versucht man ja wenigstens, dass man es, wenn man es dann hat, dass man da das Thema dann noch ad acta legen kann. Aber ein ordentlicher Klemmbericht, Klemmkraft ist dann halt eben sehr wichtig und das machen halt eben diese Steckdosenleisten halt eben aus. Und wer gar nicht so viel Geld hat, da sage ich immer, dann holt euch irgend so eine Steckdosenleiste von Berner aus dem Baumarkt, die kosten so 40 Euro oder so. Die haben wenigstens Industriestandort, nicht diesen Haushaltszeug, was dann irgendwo von China für einen Euro dann hin und her transportiert wird, die dann schon ein gewisses Niveau haben. VDE-Kennzeichen ist natürlich ganz wichtig. Und dann hat man wenigstens erstmal ordentlichen Kontakt. Mhm. Dass die Dinger auch ganz normal gedreht sind, dass die keine Schirme und gar keine Dannebornstoff Wert gelegt sind, da irgendwelche Fremdeinwirkungen zu eliminieren, sondern die sollen einfach nur den Strom transportieren, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber damit kann man dann schon einmal mal anfangen. Okay. So, und dann kommt halt immer wieder, ja.
Ja. Ja, ich wollte sagen, wo du jetzt gerade so von Standard hochwertigeren Steckdosenleisten erzählt hast, also ich habe mich ja nie mit dem Thema weiter befasst, bevor du da in meine Welt getreten bist und mir die Sachen erklärt hast, aber ich habe tatsächlich auch schon bei allen anderen Geräten, die ich irgendwie benutze, weil ich ja in aller Regel auch hochwertige Geräte kaufe, jetzt abseits von HiFi und Audio, immer darauf geachtet, dass ich da entsprechend gescheite Steckdosenleiste kaufe, die halt eine gewisse Qualität haben. Und da bin ich eigentlich immer auch gut mit gefahren und die sind auch tatsächlich nie kaputt gegangen. Also mir war es dann zum Beispiel immer wichtig, dass da auch eine entsprechend lange Garantie drauf ist, ne, dass man dann auch wieder in die Richtung abgesichert ist. Und habe ich eigentlich nie bereut. Und es ist natürlich auch eine optische aufgeräumte Sache oder Unterschied, ob man jetzt sowas ganz Einfaches da dran hat, weil ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber in meiner Wohnung ist es nicht möglich, jede Steckdosenleiste irgendwie zu verstecken und es ist auf jeden Fall schöner, auf was Hochwertiges zu schauen, auch wenn man da rein und raus steckt, schon allein das Feeling ist es mir schon wert. Da muss ich also jetzt gar nicht irgendwie was hören, vor allen Dingen, wenn man öfter was umsteckt, was jetzt bei mir definitiv der Fall ist, besonders hier in meinem Studio. Auf solche Sachen zu achten tatsächlich. Aber es knistert weiter und zwar nicht in der Stromleitung, sondern auch bei Thorsten, denn er sagt, also das Thema Netzfilter, was wir übrigens noch in einer Extrasendung behandeln wollen, nicht heute jetzt auch noch, natürlich einen klanglichen Unterschied machen, ist mir klar und habe ich auch getestet, aber was ein einfaches Kabel ändert, erschließt sich mir nicht. Also er ist einfach der Meinung, nee, hat keinen Einfluss.
Erschließt eben sich nicht. Ja, eine gute Frage, Thorsten, das muss ich schon so sagen. Leider sind wir da etwas hier nach vorne geprescht. Ja, wir sind, dass man dann sagt, okay, was die Steckdosen, es ist natürlich ein Thema, was zusammenführt, was jetzt auch die Kabel und die Steckdosenleisten zusammen sind. Man sieht das ja immer insgesamt. Ich denke, man könnte dann jetzt auch dann, sag ich mal, offiziell in die Kabelgeschichte reingehen, sprich die Netzkabel, weil das da kommt vielleicht jeder besser damit zurecht.
Mhm, kann man gerne machen. Wenn man
das irgendwo dann auch ein bisschen aufgenommen hat, kommt man dann vielleicht mal an einen Punkt, okay, diese ganzen Rundrum-Geschichten, Netzleiste und so, das erschließt sich mich auch. Jetzt auf die Frage zurück. Wir gehen jetzt mal zum Kabel. So, es gibt ja verschiedene Kabelaufbauten etc. Ich fange es mal so mit an. So, und das ist jetzt zum Beispiel hier ein Kabel von Audio Engineers, das ist ein britischer Hersteller. Da sind halt eben die einzelnen Drähte miteinander verflochten. Und dann gibt es unser blaues Glückwunschkabel, wie wir immer sagen. Das ist jetzt das bekannte Chadas-Kabel, was halt in einen ganz normalen Kabel verbaut worden ist, mit einem speziellen Aufbau, den man schon ein paar Mal erklärt hat, mit ein paar schicken Steckern dran, die dann fest sitzen. So, jetzt kommen wir zum Thema. Die Kabel, die im normalen Gerät mit beigelegt sind, da habe ich einen schönen Bericht gesehen, ich weiß gar nicht, wo es mal war, hatte mal irgendeine Stromfirma PS Audio oder irgendwas mal erklärt und da fand ich das sehr gut, dann will ich es jetzt auch mal wiedergeben. Und zwar ist das die Kabel, die da mit eingelegt werden, die man dann beim dazu bekommt, die schwarzen Lakritzstäbe. Die haben keine Definition, sprich, da ist keine 2,5 Quadrat drin, da ist vielleicht 0,5 Quadrat drin oder sonst was alles. Und dann sagt der Nächste jetzt sagt zu mir bestimmt, ja, aber das spielt ja keine Rolle bei der Stromstärke. Ja, bei einem dicken, fetten Endstufe kann das schon eine Rolle spielen, weil der letzte Meter macht ja die Musik. So, und da das nicht definiert ist und da das billigste Zubehörding ist, was die dort mit reinlegen, selbst bei 20.000 Euro Geräten ist ein Kabel drinne, damit es funktioniert zum Testen, aber da würde das keiner anschließen. So, und es gibt natürlich auch Hersteller, die gleich ordentliches Kabel mit reinlegen, das gibt's wirklich auch. Und aber da sind wir, sage ich mal, jetzt größtenteils alle noch ein bisschen entfernt von der Sache. So, und das Kabel an sich hat ja die Drähte zwischen den, also die, ich sage es mal ganz einfach, das Plus und das Minus. Auch wenn es Wechselstrom ist, ich bleibe jetzt mal dabei, um das einfach zu haben, die haben eine gegenseitige Wirkung. So, und wenn das Kabel, was ja nur aus billigsten PVC hergestellt worden ist, eine ganz andere Isolationswirkung, wie jetzt, wenn man da höherwertige Kabel-Isolationsstoffe nimmt, ist eigentlich irgendwo für jeden irgendwo klar. So, und dann gibt es ja noch die Aufbausituation, die halt eher im Cinch-Bereich oder im Lautsprecherbereich, Lautsprecherkabelbereich ja auch schon eine gewisse Rolle spielt. Magnetfelder etc. und etc. So, und da kommt es halt drauf an. Und da ist meine Erfahrung, dass möglichst ein Kabel, was aus vielen kleineren Solid-Core-Drähten besteht, pro Phase, also Phase, Erdung und alles, was dazugehört, dass das für mich persönlich immer die bestlinksten Kabel sind. So, es gibt auch andere Kabelhersteller, die dann eine andere Philosophie verfolgen. Aber das ist eine Sache, da muss man dann auch mal entscheiden, was gefällt Ihnen nicht. Wie gesagt, immer aus langer Sicht. Wir bewegen uns dann im Preisbereich und sage ich mal ab 50 Euro los, bis nach oben end, bis zum geht nicht mehr. Und letzten Endes muss es immer wieder zur Anlage passen. Das muss ich immer wieder wiederholen. So. Die Sache selber, wenn man jetzt merkt, ich höre jetzt keinen Kabelunterschied zwischen den Netzkabeln, muss ich leider so sagen, dann bringt das die Kette nicht. Dann bringt einfach die Kette das nicht. Oder man hat glücklicherweise an seiner Steckdose zu Hause so einen guten Strom, dass das nicht unbedingt dann, sage ich mal, beeinflusst, oder man hat auch kaum Einflüsse, weil der letzte Meter, es ist ja auch eine Art für Filterwirkung, der ist außerhalb der Wand. Entsprechend können ja auch die ganzen HF-Ströme und die sonstigen Ströme oder die Gleichstromanteile, die im Netz drin sind, also im Stromnetz, die sollen ja eigentlich durch dieses Kabel, ich sage es mal ganz einfach, irgendwo mit eliminiert werden. Was im Netzfilter passiert, kann auch ein Kabel machen in gewissen Bereichen. So. Und dabei kommt halt eben anderer Sound raus als jetzt ein normales Billigkabel. Und dass verschiedene Kabel aufbauten, verschiedene Wirkungsweisen haben, ist ja eh klar. So. Sonst würde ja ganzen Hersteller in der Welt alle nur eine Sorte Kabel verwenden, aber jeder hat ja seine Philosophie und setzt sich dann entsprechend dafür ein, bringt dann auch ein entsprechendes Produkt oder ein Ergebnis raus, wo man dann damit arbeiten kann.
Okay. Nico, wie kannst du das mit deiner Expertise, deinen Erfahrungen stützen? Du merkst, der Thomas braucht hier mindestens Stereo, wenn man die Leute im Chat zählt, die da kritisch sind.
Also, meine Meinung zu diesem ganzen Thema ist, ich meine, ich habe mich vor vielen, vielen Jahren nicht mit Physik beschäftigt und warum und wieso, sondern du bist hingegangen, hast gesagt, ich will das Kabel mal testen, das mal testen, das mal testen. Und dann hast man für sich festgestellt, okay, es bringt was in meiner Anlage oder es bringt halt nichts. Also in meinen Erfahrungen war es natürlich so, es hat erheblich was gebracht. Es gab definitiv Veränderungen. Ob die dann immer zum Positiven waren, muss man für sich sehen. Also ich hatte zum Beispiel da auch meine ersten Kontakte mit versilberten Leitern gehabt. Und ja, das kann dann schon bei einer analytischen Anlage dann schon in die falsche Richtung gehen, was man nicht unbedingt so braucht. Aber wie gesagt, dieses Kabel, der erste Meter, sage ich jetzt mal, hat mehr Einfluss, als was viele denken. Aus dem einfachen Grund, dieses Kabel hat A, auch eine Antennenwirkung, was Thomas vor uns doch angesprochen hat, dass man A, hochfrequente Einstreuungen hat. Dann hat man, wenn man sich hinter der Anlage das anguckt, das ist meistens ein riesengroßer Knaul aus allen möglichen Kabeln. So, die Kabel beeinflussen sich auch gegenseitig. Magnetfelder, Mikrofonie und ähnliches. Verschiedene Aufbaute, verschiedene Philosophien, die die Hersteller haben. Hier ist es ganz einfach wirklich so, für alle, die es nicht glauben wollen, geht mal zum Händler des Vertrauens, lasst euch ein Testpaket geben und probiert es einfach mal aus. So, und ich bin der Meinung, der eine oder andere wird erstaunt sein, was seine Anlage noch so alles kann. Ja, das ist wirklich ein riesengroßes Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Ich hatte damals selber bei mir zu Hause mit ein paar Freunden einen Blindversuch gemacht und die dachten, ich habe denen ein paar andere Lautsprecher vorgeführt. Ja, also das war wirklich richtig gravierend schon bei mir. Und ja, also es war unglaublich. Und da reden wir jetzt aber auch nicht von irgendeiner Anlage, die jetzt mehrere hunderttausend Euro kam. Nein, das war damals
100.000 Ränge.
Ich sage es mal ganz klassisch, das war ein kleiner Akkufass-Vollverstärker. Und ein paar B&W-Boxen, ich glaube eine 803 oder 804 war es, Nautilus. Und selbst auf dieser Konstellation war das schon deutlich, deutlich unterschiedlich.
Ja. Vielleicht sollten wir mal den Chat nochmal mitnehmen mit dieser Frage. Ich habe die für die Steckdosenleiste natürlich auch noch gespeichert. Die gehen nicht verloren. Die haben wir auch im Hintergrund schon gesammelt. Da ihr ja merkt, dass die Themen manchmal zusammenhängen, weil die Netzleisten auch wieder ein Stromnetzkabel haben, sind wir da jetzt vorgeprescht. Aber wir werden es am Schluss alles wieder feinsäuberlich zusammenführen. Aber jetzt erstmal die Frage von Audiophile Fox. Meine Frage zum Thema Stromkabel. Gibt es Erfahrungen zu dem 40 Jahre Anniversary Netzkabel von Accuphase? Accuphase ist natürlich eine Nummer, auch was dieses Kabel angeht.
Also folgendes. Von dem Kabel, Finger weg, ich glaube 80% oder 90% von dem, was wir hier auf dem Markt finden, sind alles Fälschungen aus China.
Oh, okay.
Also da wirklich mal gucken, wie das Originalteil auszusehen hat. Aber alles, was ich persönlich bloß mal so Interesse halber mal beim Rumgucken am Gebrauchtmarkt, waren fast alles Nachbauten oder Fälschungen irgendwo aus Fernost.
Oh, oh, das ist ja so, wie bei den Bootlegs, das macht das ja noch schwerer, das Ganze. Counterfeit-Kabel.
Und auch bei PS Audio ganz große Vorsicht. Also da ist ganz selten tatsächlich mal Originales mit dabei. Also da, die Chinesen sind da ganz fleißig am Nachbauen und die geben sich auch manchmal richtig Mühe. Also da gibt es dann wirklich bloß noch 5, 6 kleine Details und natürlich auch das Hören, wenn man dann tatsächlich ein Originales hat und dann so ein Nachbau, dann merkt man das natürlich auch, dass das klanglich nicht dasselbe ist.
Okay.
Ja.
Ja, Thorsten ist immer noch heiß, es geht ihm nach. Er schreibt, ja, dass HF-Einstrahlungen was machen, ist klar, aber wenn die so stark sind, dass du die im Stromkabel hörst, dann hörst du aus dem Phonokabel nur noch Pfeifen. Wie stark soll das sein?
Nee, das Problem ist ja, jetzt reden wir ja mal zum Beispiel von dem Endstufenkabel. Mhm. So, und ich sage, diese Einstreuungen sind ja sehr, sehr minimal, aber die bringen halt ein unsauberes Geräusch dort mit rein, was dann halt auch ein bisschen der Musik die Klarheit, den Drive, das Offene nimmt. Ja, also ich bin der Meinung, das bremst das Ganze ein bisschen. Also meine ersten Erfahrungen waren wirklich mit anderen Stromkabeln, dass man gesagt hat, ich habe der Anlage jetzt mal einen Hustenbonbon gegeben und auf einmal ist alles klarer geworden, ruhiger. Ja, also das waren so die ersten Eindrücke, die ich selber so damals sammeln konnte. Ja, das ist ein schöner Vergleich, den er da gebracht hat. Das ist dann natürlich bei einem Phonokabel, wo es wirklich nur um Millivolt geht. Na klar, so straff ist es nun nicht, aber ein Phonokabel ist natürlich auch geschirmt. So, und bei Stromkabeln gibt es verschiedene Philosophien. Einige arbeiten halt, dass die Leiter getrennt gehalten werden und andere wiederum, die schirmst bis zum geht nicht mehr und im Querschnitt bis zum geht nicht mehr.
Ja, ja. Also ich sage immer so, das hat mir damals mal mein weiser Zen Meister, das Hi-Fis.
Oh, warum haben wir den nicht eingeladen, ja. Thomas? Hat er wieder keine Zeit oder was?
Ja, namens Werner Engel als Schifferstadt. Ich hoffe, dass er noch unter uns weilt, weil er ist schon etwas älter. Ich habe ihn lange nicht mehr gehört, schon über 20 Jahre nicht mehr. Er hat mir damals die Sache mal alles beigebracht. Ja, er hat es mir mal so erklärt. Mit den Stromkabeln ist es ganz einfach so, wenn man sich das ganz einfach vorstellt. Ja, es sind doch tausende Kilometer Strom, fließt durch das Kernkraftwerk und dann hier durch die Gegend und dann irgendwann mal im Haus rum und dann zum Schluss soll es dann hier drauf ankommen, der letzte Meter. Ja, der letzte Meter. Jetzt kommen wir wieder mal zurück zu diesen Steckdosenleisten. Die Steckdosenleisten bilden ja eine Art wie Insel. Sprich, diese Geräte, die alle eingesteckt sind, die beeinflussen sich eigentlich gegenseitig mit Strom. Der eine will mehr haben, der andere will weniger. Dann gibt es Leistungsbereiche, die irgendwo Potenzialausgleich und sonst was alles. Also von dieser Steckdosenleiste in diesen Kosmos der HiFi-Anlage. Das geht ja schon los, wenn man zwei Geräte hat. Bei Ehen ist es natürlich nicht so, ist klar. So, dann gibt es eine Beeinflussung. Und da ist es wichtig, dass die Kabel auch in jede Richtung funktionieren. So, jetzt kommen wir zum Funktionieren an. Stellt euch einen Fluss vor, der ist hunderte Kilometer lang. Und irgendwo steht meine Mühle mit seinem Mühlenrad. Und an der Stelle, wo das Mühlenrad ins Wasser taucht, dort muss der Fluss kräftig und stetig fließen. Davor und dahinter kann der machen, was er will. Da kann der breit laufen, da kann er keine Wasserhöhe haben oder extra schmal. Zu schnell fließen, zu langsam. Da muss er richtig eingesetzt werden. Deswegen stehen die Mühlen ja dann meistens auch immer genau dort, an der Stelle am Fluss, wo das Wasser gemächlich und ruhig und kräftig fließt. Und so muss man das sich mal vorstellen. Und das ist das, was das Netzkabel dann für die Anlage macht. Die stellt den Strom ruhig vor, ist jetzt zwar comic-mäßig, aber das ist das Einfachste zu erklären, um dann zu sagen, okay, der Strom ist ja da. Und da wird dann halt entsprechend dann auch bereitgestellt, eben auch über Stecker entsprechend und eben auch über diese Kabelaufbauten. Und ich habe damals Anfang der 90er schon Jahre ein Kabel gehabt, das nennt sich Pion-Kabel. Die Firma gibt es immer noch, ob dies das wirklich noch die alte Firma ist, weiß ich nicht. Deutsche Firma. Das waren die ersten Kabel, die haben eine Art wie 50 Hertz Filter gehabt. Also alles, was drüber hinausging, wurde dort aufgrund des Aufbaus rausgefiltert. Ich glaube, die wurden damals mit German Physics, Thorsten weiß bestimmt da noch Bescheid, vertrieben. Und das waren die ersten Netzkabel. Ich hatte damals schon Anfang der 90er mit diesem speziellen Faktor Netzkabel zu tun. Und das hat damals schon ein bisschen was gebracht, obwohl man noch gar nicht so viel Ahnung hatte, warum. Da sind wir ja alle noch rumgerannt und gedacht haben, da passiert irgendwas, irgendwie kann man es nicht erklären. Diese ganze Wissenschaft mit den Kabeln ist ja dann erst dann 20, 30 Jahre später so richtig explodiert. So, also das will ich jetzt nochmal zum Grund sagen, man muss das immer insgesamt sehen. Und wie gesagt, lieber dann einfach mal probieren. Natürlich, ein Netzkabel an der Quelle, sprich am CD-Spieler, an der Phonovorstufe, da sollte schon Besseres da sein, als jetzt meinetwegen bei einem einfachen Streamer, der dann sowieso nochmal über Wandler geschickt wird oder so. Also je näher man dann irgendwie an den Verstärker kommt, kann man sich das sukzessive dann aufbauen. Oder das Beste ist, man nimmt natürlich ein hochwertiges Kabel oder ein gut klingendes Kabel für einen selber und gleicht das alles mit den gleichen Kabeln aus.
Ja.
Das ist natürlich auch, sagen wir mal, eine Gretchenfrage. Muss man es machen, muss man es nicht machen? Ich habe es bei mir teilweise gemacht. Das liegt dann daran, weil ich manche Kabel nicht weggeben will, weil sie mir einfach lieb geworden sind. Ganz alte Auralkabel. Thorsten wird bestimmt feixen, das kennt er ja. Und das sind Sachen, wo ich dann aber heute noch merke, selbst das Kabel, was über 25 Jahre alt ist, ich nehme ein neues produziertes Kabel aus einer neuen Produktionstechnik, sage ich mal so, und stecke das rein. Ja, klingt schön, aber mein altes klingt besser. Man muss wirklich sagen, also da gibt es auch nicht unbedingt, dass der Fortschritt das Bessere ist.
Okay, dann würde ich jetzt mal die Fragen hochholen, die ganz am Anfang der Sendung noch themenfremd zu den Leisten gestellt wurden. Die Vinyl Art Galerie hatte gestartet, Mehrfachsteckdose mit Filter oder ohne Filter? Hashtag NoFilter, Filter.
Also Filter ist für mich immer eine Dynamikbremse. Haben sehr viele mir auch schon berichtet. Es kommt aber immer auf den Strom drauf an. Ob ich jetzt einen sauberen Strom habe, einen guten Strom, dann brauche ich natürlich keine Filter. Und auch keine, es gibt ja auch diese, das ist natürlich eine extra Geschichte noch einmal, ich sage immer so, die aktiven Steckdosenleisten. Die Steckdosenleisten, die so aussehen wie ein Verstärker, wo dann der Strom nochmal neu aufgearbeitet wird, PS Audio oder Innenakustik. Oder wer macht das noch?
Ja, da haben wir eigentlich schon die größten.
Ja, das sind eigentlich die mit das Produzieren. Die
Isotec.
AudioQuest macht das ja auch mit Niagara. Solche Riesenkisten, wo dann hinten 10, 12 Steckdosen dran sind, wo dann das dann nochmal neu generiert wird und sonst was alles. Das sind alles Geräte, das ist alles gut und schön, aber ich habe die Erfahrung bei mir gemacht, bei mir bremsen, egal was es ist, bei mir bremsen die in der Anlage den Musikfluss aus. Mit den Störsituationen habe ich vielleicht Glück, dass ich gar keinen so kaputten Strom habe zu Hause. Das muss man sehen. Hier im Laden ist es ein bisschen anders. Obwohl, trotzdem haben wir das immer festgestellt, der Sound wird ein bisschen verschoben und ob es einem gefällt oder nicht, das muss man immer selber entscheiden. Aber ich würde mit solchen großen Geräten immer reingehen und sagen, ich check das Ding erst einmal. Probieren. Der Händler oder die Industrie ist dazu bereit, so ein Gerät auch mal zur Verfügung zu stellen. Wenn man sagt, ich möchte das haben, solche Netzfilter, also die kosten ja auch ein bisschen was. Da redet man nicht bloß von 1.000 Euro. Und das ist dann die Richtung, wo man dann nochmal hingehen kann. Das kann alles mit normalen Netzkabel schon probieren. Es gibt ja auch Netzleisten, wo schon gewisse Filter drin ist. Die DCS, also die Gleichstromfilterei, die finde ich eigentlich ganz sinnig. Da gibt es auch kleine Geräte, die sind für 100 Euro schon zu haben, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Du hast ja so ein Ding, Timo.
Ja, genau. Also das würde ich... Ja, das würde ich mal, wenn wir zu dem Thema mit den Netzfiltern nochmal tiefer reingehen sollten, dann würde ich das mal vorstellen. Da hat ja auch HiFi Anonym schon Interesse bekundet, dass wir uns da mal zusammentun. Da müsst ihr euch nicht immer über den Chat streiten, dann könnt ihr direkt das auf der Bühne machen. Da würden wir da mal tiefer gehen. Das würde ich euch jetzt heute noch nicht zeigen, aber ein paar Unboxings habe ich tatsächlich noch im Handgelenk, aber ja, Chat-Kommentare first. Und da fand ich es ganz witzig, dass du das AudioQuest Niagara 1200 erwähnt hast, weil Vinyl Art Galerie hatte das tatsächlich im Blick, diese Powernetzleiste. Und dazu hast du dich ja dann automatisch schon geäußert und deine Meinung zu bekundet. Also haben wir die Frage eigentlich auch schon mit beantwortet, ne?
Ja, also das Gerät ist nicht überteuert. Das ist ja nur die Netzleiste, die ein bisschen aktiv gestaltet wird. Ich sag mal so ähnlich wie halt eben von HMS, die Energia. Also hier kommt es wirklich schon drauf an. Probieren, mal checken und sonst was. Also ich habe zwar mehr die großen Geräte gemeint, die 7000er und die 3500er, also die dann richtig koffermäßig sind, aber das, was er hat, ist ja halt die kleine. Und die finde ich ganz okay, das passt schon. Also wenn dir ein anderer passt, dann warum nicht? Ist halt nur das Problem, das sind bloß 6 Steckdosen. Wenn es dann mal ein bisschen mehr wird, wird es halt ein bisschen schwierig. Mhm. Mit den Geräten. Wenn man dann irgendwie unterbringen, muss man dann eine zweite dazu holen. Und dann Master Slave-Version haben die, glaube ich, nicht. Das hat einem nur, bietet nur HMS an. Und ja.
Aber guck mal, Thomas, also Nico, ihr habt jetzt einen Fürsprecher aus der YouTube-Welt. Die Regina ist mal live mit dabei zum ersten Mal. Schreibt auch was. Ich weiß nicht, ob du das erste Mal da bist. Grüß dich, Regina. Auch YouTube-Channel vor kurzem gestartet, auch steil hochgestartet. Die bestätigt auch nochmal, dass sie genau diese Erfahrung auch gemacht hat. Deshalb überall gute Stromkabel und Stromleisten. Der Lukas, kommt mit einem Kabel heute. Uiuiui, ihr treut euch was. Lachsmiley um die Ecke. Das haben wir ja angeteasert. Also wir haben uns einmal getraut, jetzt trauen wir uns auch noch ein zweites Mal. Und wenn wir dann immer nicht genug geschlagen wurden, dann kündigen wir noch die dritte Folge an.
So lange bis es hier.
Denn Hype Anonym hält wieder dagegen. Die einzige Einstrahlung, die passieren kann, ist vom Stromkabel ins Signalkabel, nicht andersherum. Also ihr seht schon, das müssen wir noch weiter ausfeilchen.
Davon reden wir ja. Vom Signal ausgeht, vom Signalkabel geht da nicht. Aber was im Stromkabel Einfluss hat, das sind die ganzen WLAN-Geschichten. Also alles, was über Luft übertragen wird, selbst das Telefon, das schnurlose Telefon.
Decktelefone.
Das ist das, was dann das Kabel reingeht.
Schaltnetzteile vom PC.
Genau.
Ganz bösartig.
Ja. Bei dir, Timo, du bist ja auch ein Beispiel davon mit deiner
Wunderlampe. Allerdings. Also ich hatte es ja schon öfter erzählt. Also ich hatte da Riesenprobleme mit so einer Dimmerlampe. Und erst als ich angefangen habe, diesen ganzen Fuhrpark da letztes Jahr im Januar, Mitte Januar war das, auszupacken vom Thomas und das alles anzustöpseln und umzubauen, dann war tatsächlich erst Ruhe, weil ich glaube, das ist auch was so die gerade die Einsteigerfraktion, die jetzt nicht die letzte Feinheit noch aus dem Stromkabel hört, häufig dann eben hat, ne, dass irgendwo eine Fremdeinstreuung ist, wie jetzt auch DJ Knuppax schreibt, ne, Streuspannung, Brummschleifen, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte das ja auch mal bei meiner Anlage damals gezeigt, wie du da warst, ne? Und dann hast du so ein Brummen drauf und dann gehst du auf die Suche, wo kommt's her, und dann gehst du jedem Kabel hinterher, was halt so Hi-Fi-Nerds gerne in ihrer Freizeit machen. Und ja, deswegen musste ich mich auch schwer beschäftigen und tatsächlich hatte ja dann dieser Radikalschlag geholfen, und ich werde euch auch gleich noch zeigen, welche zwei Produkte mir dann in der Summe tatsächlich dann die Lösung gebracht haben. Und ja, vielen Dank für die vielen Kommentare auf jeden Fall hier. Ich schaff's kaum mehr, wenn ich selber länger babbel, die noch alle einzublenden. Regina ist zum Beispiel in der Anti-Strom-Filter-Fraktion, das habe ich auch schon in der Community gemerkt, da gibt es auch ganz unterschiedliche Lager und Erfahrungen. Auch das hat sicherlich wieder Gründe, eben mit unterschiedlichen Stromvoraussetzungen, mit unterschiedlichen Anlagen, ob man es hört und nicht hört und so weiter. Und da haben wir noch was hier vom Pflegefall an die Regina. Ich lege mir einen Blue Note für 17,99 und das Kabel. Danke für den Tipp. Da ist man untereinander im Gespräch. Ja, ich würde einfach mal tatsächlich das nächste Unboxing mal einblenden. Und da zeige ich euch mal jetzt passend zu der bereits gezeigten Wayward Matrix 2, was ich da an Netzkabel, an Stromkabel dann dran habe, weil das muss man ja sozusagen in Kombination sehen. Auch für dich, Thomas, hier exklusiv. Zum ersten Mal siehst du dieses Unboxing. Gefilmt habe ich das schon, wie gesagt, letztes Jahr, als ich es dann, bevor ich es angeschlossen habe. Aber jetzt hier für die Sendung noch ein bisschen zusammengeschnitten, dass es nicht ganz so lange geht. Ist natürlich auch geil, jetzt mal unabhängig davon, ob man es auf der Anlage hört oder nicht hört, einfach vom Feeling her, ne, was du da einfach fürs Geld kriegst, ne, wie sich das anfühlt, wenn man das raussteckt, wenn man das reinsteckt. Also es ist einfach wahnsinnig hochwertig verarbeitet, und ja, preislich sind wir da jetzt nicht im Absurdbereich, weil wie gesagt, ich würde mir ja da auch tatsächlich nicht das Allergünstigste nehmen, selbst wenn jetzt einfach schon aus dem Gefühl raus oder aus meinem sonstigen Handeln heraus, wie ich mit allen anderen Produkten und so weiter umgehe. Magst du zu dem Produkt noch was sagen? Zu dem Aurora 7?
Also dieses diese Netzkabel von Wireworld, die fangen eigentlich schon recht, sag ich mal, zu einem vernünftigen Preis, fangen die an, haben auch vor allen Dingen auch diesen kleinen C7-Stecker mit im Angebot. Das ist dieser kleine, der aussieht von vorne wie eine 8. Wie bei manchen Digitalgeräten ist der dran. Und da gibt's nicht jeder Hersteller hat dann die Möglichkeit, auch diese Stecker an dort mit anzupreisen und mit anzubieten. Und das Kabel, das benutze ich selber mit bei mir als von der Wand zur Steckdose und zur Steckdosenleiste und muss sagen, die können schon ganz gut eine Anlage nach vorne bringen. Die Wireworld, die sind mehr so etwas in die frischere Abteilung so klanglich einzuordnen. Aber muss sagen, ich habe dann viele Kunden, die dann auch immer wieder auf diese Kabel zurückgreifen, die sagen, Mensch, ich habe ein neues Gerät gekauft und ich möchte gerne mal eins besser holen als upgraden dann mit den Kabeln. Das gibt's ja bei mir auch, dass ich dann die alten Kabel entsprechend zu einem akzeptablen Preis wieder zurücknehme, dass er dann nicht erst versucht, man muss auf den Markt zurückschmeißen. Also da ist das schon. Und sie haben zwar die Möglichkeit, dass die Kabel zwar flach sind, dass man sie hinter den Schrank relativ gut verlegen kann, aber wenn man sie in die andere Richtung drehen will, wird's halt manchmal ein bisschen sperrig. Aber so ist es mit allen. Man hat immer mal irgendwo ein Problem. Aber verarbeitetmäßig sind die echt top und die Qualität ist da echt super. Das ist alles werkskonfektioniert, angegossene Stecker und die Firma, die hat da auch schon ein bisschen Know-how mitgebracht. Und muss sagen, die Dinger sind eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, sie sind halt, gehen halt mit dem Preisbereich, sage ich mal, roundabout, glaube ich, irgendwo bei 100 Euro gehen sie los, je nach Länge. Und die kleineren gehen so, glaube ich, ab 70 Euro los. Und dass man dann sagt, okay, man probiert es einfach mal aus und ich bin der Meinung, gegenüber das Beipackkabel, weil das ist ja immer erstmal der erste Schritt gegenüber dem normalen Kabel, die da halt mitgeschickt worden ist, so ein Kabel mal einzusetzen, das denke ich mal, das bringt definitiv was schon im kleineren Anfängerbereich.
Ja. Und es gibt in dem Chat, habt ihr vielleicht mitgelesen, einige Akku-Fans. Hat Thorsten gleich Angst gehabt, dass das Ding in die Luft fliegt, Feuerlöcher neben dran stellen. Ich musste jetzt an das Handy denken, wo es mal verboten war, dieses Smartphone mit ins Flugzeug zu nehmen. Ich glaube, das Samsung, weil es irgendeinen Fehler hatte und explodieren könnte oder sowas. Also wichtigste Frage im Raum, darf man seinen Akku mit auf Flugreisen nehmen, falls man seine Heimanlage transportieren möchte. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ich denke, das habe ich auch ganz oft gehört in der Community, dass das dann so eine Endlösung ist für viele, weil man den Strom dann einfach komplett raus subtrahiert und die Dinger auflädt. Ne? Und ja, es gibt ja auch einige Geräte, jetzt auch gerade Phonoverstuben und ähnliches, wo dann von vornherein dieser Akkubetrieb vorgesehen ist. Bei mir persönlich, ich habe mich ja für den Trigon Vanguard 3, dank Thomas, entschieden bei der Phonoverstufe, wie viele wissen. Und Nico hat ja jetzt eben nochmal gesagt, dass hier jetzt nochmal der Netzstecker wichtig sein kann und deswegen hattest du mir ja damals nicht die beiliegende Beipacknetz-Stromkabelstrippe empfohlen, sondern nochmal was Separates und dann natürlich habe ich auch das ausgepackt und mit angeschlossen und das ist natürlich jetzt nochmal was ganz Edles. Thomas, möchtest du gerne was zu dem Zafino Fina erzählen?
Ja, gut. Ihr wisst eigentlich schon, dass ich da mit Zafino ganz gut kokettiere und die Kabel, die aus Kanada sind, eigentlich auch, sag ich mal, zu meinen teilweise auch, sag mal, Preis-Leistungs-Favoriten zählen. Ich hatte auch die Möglichkeit, mal mit dem Hauptingenieur auf der High-End vor 14 Tagen zu sprechen. Leider gibt es viele, viele, viele andere Kabel noch von Zafino, die aber in Deutschland nicht angeboten werden. Das ist das leider. Aber das, was durchkommt oder das, was der Vertrieb zurzeit bereitstellt für den deutschen Markt, die Kabel sind schon echt gut, die Phono-Kabel sind ja bekannt, die kennen ja nur viele Leute schon und die haben halt auch leider nur ein Netzkabel im Angebot, also was es in Deutschland gibt, es gibt eigentlich nur 5 oder 6 Stück Qualitätsstufen von Zafino und das Kabel ist eigentlich auch im Preis-Leistungs-Verhältnis schon recht ordentlich, liegt aber irgendwo auch schon bei 300 Euro, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Die Preisfindung, die ich nicht so im Kopf habe, möge mir nachsehen.
Ja, da helfe ich dir gleich.
Und da du mich immer so überrascht mit diesen ganzen Produkten, hier kann ich mich gar nicht vorbereiten. ja, also ich muss sagen, gute Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Qualität. Und im Sound ist es auch, sag ich mal, schon ein recht frisches Kabel. Also das bringt obenrum sind gewisse Freiheiten und ein bisschen Auflösung mit sich. Und passt auf alle Fälle für einfache Anlagen, passt das auch mit eigentlich rein. Und ja, kann man immer wieder sagen, also es ist gut, top verarbeitet. Ich habe es bei mir selber in der Vorführanlage hinter mir stehen. Da hängt es mit dran als Zentralkabel, also von der Steckdose zur Netzleiste. Und ja, die Produkte, es gibt ja eigentlich keine schlechten Produkte, wenn es Originalprodukte sind. Gut, gehen das mal von den China-Clones mal weg. Und aber das ist schon, wo man sagen kann, okay, ich habe das Gerät, sage ich mal so 700, 800, 1000 Euro. Dann kann man schon mal sich den Spaß machen, mal so Kabel in der Preisklasse mal zu checken. Und es gibt ja auch verschiedene Längen das. Und es wird halt eben auch jetzt, komme ich da mal, weil man gerade das Wort Länge dann nochmal gesagt hat. Es gibt ja immer mal so die Fragen, welche Stromkabellänge eigentlich so die beste ist. Und es gibt wirklich einen Test, ich glaube bei Lobeats, Internet-HiFi-Zeitung, die haben das mal getestet, wenn ich mich recht entsinne, dass ein Netzkabel ab 1,50 Meter bis 2 Meter Länge seine, sagen wir mal, beste Wirkung hat. Wenn man es mal so bezeichnet. Ne? Also die Signalkabel, die sollen gar keine Wirkung zeigen, sollen nur durchschicken, aber ein Netzkabel braucht eine gewisse Wirkung, was wir ja schon erklärt haben. Wenn es länger ist, tritt der Effekt, wird dann nicht groß besser. Und wenn es kürzer ist, wird es halt eben auch weniger. Und dadurch ist dann auch, das sieht man auch begründet dadurch, dass zum Beispiel auch andere große Kabelhersteller, wie zum Beispiel schon Yada oder so, Kabel nur ab 1,80 Meter verkauft. Weil die sagen einfach, unter dem bringt das Netzkabel nichts. Es ist natürlich schwierig, dann solche Schlangen dann hinter seine Anlage zu verstecken, ja. Wo man dann eigentlich auch gerne mal einen Meter haben möchte. Ich persönlich vertraue der ganzen Sache, weil ich das irgendwo dann auch nachvollziehen kann. Hab aber ehrlich gesagt noch nie ein Kabel von 50 cm und 2 Meter im Vergleich gehört. Ich denke mal, hier gehen wir messtechnisch mehr an. Das kann von Shunyata, da gibt es auch bei YouTube-Videos, wo die das auch mal alles erklären. Es war alles in Englisch, aber der eine oder andere wird es vielleicht auch schon für sich mit übersetzen können. Und das leuchtet mir eigentlich auch ein, dass beim Netzkabel eine gewisse Länge dann halt eben da sein sollte. Und ich habe bei mir alle so lang, auch wenn es hinten dann mal ein bisschen hin und her geht, aber ja, das nochmal zu dem Thema, weil das öfters bei mir auch von meinen Kunden gefragt wird, welche Kabellänge dann gebraucht wird. Also da ist dann das Gerätekabel gemeint, nicht das Kabel von der Steckdose zur Netzleiste, weil da ist manchmal, wenn da ein Meter bloß ist, ist das nicht so schlimm, weil es geht, wie gesagt, immer nur um den letzten Meter. Das ist halt immer der letzten anderthalb Meter, genau gesagt. Aber ich wollte gerne mal noch was zur Abteilung Batterien und Akkus sagen.
Gerne.
Weil das ja auch mit dazu gehört, vor allem bei Phono. Ich hatte jetzt unlängst jetzt auch wieder mal auch zur Messe mit verschiedenen Leuten auch gesprochen. Und da ist auch die Meinung vertreten worden, dass das mit diesen Akkus in der Phono-Vorstufe in gewisser Weise, sage ich mal, ich sag's mal frech, überholt ist. Weil die Netzteile heutzutage in jeder Art Couleur so gut sind und entsprechend auch den Strom, sage ich mal, stetig und sauber auch zur Verfügung stellen, die Phono-Vorstufe braucht, was ja aufgrund der Sauberheit von diesen Akkus dann rausbringt und auch durch Hörvergleiche diesen Ingenieuren auch mir bestätigt haben. Also die haben selber Tests gemacht, ich selber persönlich noch nicht, weil ich gar nicht die Möglichkeit dazu hatte, dass das gar nicht unbedingt erforderlich jetzt ist, eine Phono-Vorstufe sich vielleicht dadurch auszuwählen, dass die halt eben noch einen Akkubereich hat oder dann lieber vielleicht von gleichen Bereich, gleichen Preis halt eben eine normale Steckdose, also normalen Antrieb, also sprich ohne Akkus. Also so ist mir hier das mal von den Hersteller mal nahegebracht worden, als ich gefragt habe, warum wollt ihr dann das bei der nächsten Phono-Vorstufe nicht einbauen? Und da hieß es halt eben, ja, wir haben das alles rausgehört und ausgemessen und dies und das und wir brauchen das nicht mehr. Das funktioniert auch so mit unserem Netzteil. In die Richtung kann es auch gehen. Ne? Also es gibt natürlich Verfechter, die sagen, ich möchte alles auf Akku haben. Gibt es ja auch die bekannte Firma Stromtank, die haben wir ja auch zur Messe gesehen.
Zur Messe mehrfach imposant gesehen. Ja. Was es nun bringt, AB-Vergleiche konnten wir dort natürlich nicht ziehen. Ja. Aber es gibt da für viel Geld große Akkutanks.
An der Stelle vielleicht nochmal Empfehlung an unser High-End-Video, wo wir einen Bericht aus München an euch gefunkt haben. Thomas, sein Videomaterial, das er zusammen mit Nico gemacht hat. Nochmal an der Stelle ganz liebe Grüße, Nico. Ganz toll, dass du mir das bereitgestellt hast. Du hast ja auch kräftig was abgefilmt und fotografiert. Sonst wäre die Sendung in dem Rahmen gar nicht möglich gewesen. Die Podcast-Hörer fragen sich jetzt so, was für Videos.
Hochgeschickt hat, damit du es bekommst.
Ja. Nee, war super. Ja. Und da sieht man ja auch diesen einen großen roten Stromtank, da Drohnen auf dem Drehteller. Ist natürlich sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, da muss man dann auch in der entsprechenden Liga tanzen. Ja.
Genau, da muss man da schon zu. Jetzt muss man für das Ding 20.000 hinlegen. So, und für das Geld sich seine Heimstromanlage, die man vielleicht schon im Haus hat, also sprich, reden jetzt von den Kabeln, von den Steckdosen, von den diesbezüglich in die Richtung für einen gewissen Bruchteil der Sache dann aufzumotzen, kommen wir dann später dann nochmal zu dem kleinen Thema, das steht dann kein Verhältnis, wo ich dann sage, da würde ich mal lieber das mal machen und dann vielleicht auch mal von den Elektrikern dann wirklich mal erstmal ausmessen lassen, was für Datenmüll und für Strommüll in meiner Steckdose in mein Heim ist. Wenn man ein Eigentumshaus hat, ist das alles eine ganz andere Nummer. Wenn man irgendwo im Neubauviertel wohnt, ist es auch wieder eine andere Ebene. Sicherlich gehe ich da voll mit, dass man sagt, okay, man hat seinen eigenen Strom irgendwo und zieht den da raus. Ja. Jetzt die andere Frage, warum hören wir denn da alle nicht mit Endstufen aus dem Autobereich mit 12 Volt Batterien zu Hause? Tja, da geht die Bequemlichkeit los. Und weil den Effekt hatte ich nämlich auch schon mal gemacht, ja, und das funktioniert auch, aber muss man ja jedes Mal die Batterie wieder vollladen. Heutzutage geht das alles ein bisschen schicker. Ja, es ist immer auch eine praktische Sache, dass man einfach die Geräte anschaltet und dann sind sie da. Und einen schönen Gruß an Thorsten. Nein, es war nicht der Herr Lehmann, mit dem ich gesprochen habe.
Ich hätte mich jetzt auch gewundert, weil das hättest du bestimmt mal erwähnt. Aber den habe ich bei Patrick.
Ich habe jetzt bewusst den Namen weggelassen. Aber ist jetzt auch egal. Also wie gesagt, aber ich denke mal, der Herr Lehmann wird vielleicht ähnlich denken darüber. Weil er hat ja auch keine Akkugeräte drin.
Liebe Grüße. Wenn ich mich rein...
Ja, ne, also er war zwar auf der Messe, ich konnte aber mit ihm nicht schnattern. Es waren tausend andere Sachen rundherum. Wie gesagt, die Messe war, also für mich, wir hätten noch einen Tag länger bleiben können, aber wir wollten dann irgendwann mal noch.
War dann genug Hi-Fi.
Manchmal ist man dann froh, dass man auch keinen Hi-Fi hat.
Die Sendung wäre zu lang geworden, Leute. Das war schon gut so.
Ja. Nee, nächstes Jahr versprechen wir ja etwas Neues, was das ganze YouTube-Sache betrifft. Und oh, ich habe es zu viel verraten, Tim.
Naja, aber es wird gut. Das kann man ja schon mal verraten.
Was das Thema so betrifft, oder?
Genau, also ich warte jetzt noch ab, bevor wir dann in den letzten Themenbereich gehen, ob noch jemand was hat. Dann würden wir das jetzt gerade entsprechend rausfischen. Wenn ihr zu langsam seid, dann stellen wir es noch hinten an. Ja, ist auch kein Problem. Genau. Da sind wir nicht so. Manchmal habt ihr ja schon gemerkt, hängen ja auch die Themen so ein bisschen miteinander zusammen. Und ich glaube, ihr habt da jetzt schon einen ganz guten Überblick gegeben. Und vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal eine ganz neue Welt eröffnet, wo man jetzt vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht hat. Ich denke, die Kontroverse werden wir jetzt nicht komplett auflösen können. Hive Anonym wird sagen, dafür gibt es die Wissenschaft. Vielleicht macht er ja ein Video, wo er das nochmal genauer erklärt und dann können wir ja ausfeilschen. Beziehungsweise, wenn wir jetzt wirklich in das Netzfilter-Thema gehen, können wir ja auch vielleicht nochmal Backflash auch zu Netzkabeln und zu Steckern oder es noch am Ende der Sendung ausfeilschen. Aber ich habe gemerkt, wir waren uns da nicht immer überall einig, aber das muss auch gar nicht immer bei allen Themen so sein. Wichtig finde ich immer so den Community-Austausch, den respektvollen Community-Austausch. Denn sonst kann man auf so ein Thema nicht rangehen. Ne? Das macht ja auch keinen Spaß, wenn man dann irgendwie so ein Video rausbringt, jeder erzählt von seinen Erfahrungen und dann geht irgendwie der Hate im Chat los oder in Kommentaren. So macht das halt einfach keinen Spaß. Dann sage ich halt immer, macht selber Videos und die viele hier in der Runde können das ja auch und insofern ist das immer der beste Weg. Genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich habe jetzt keine Frage mehr reingekriegt, ich habe auch keine mehr im Vorfeld gehighlightet, dann sind entweder alle Fragen beantwortet oder die ersten sind beleidigt von dann gezogen. Zuschauerzahlen sind aber konstant, also daran kann es nicht liegen. Dann würde ich sagen, gehen wir in den letzten Bereich. Und der ist jetzt noch so ein bisschen spontan reingekommen. Der stand jetzt auch gar nicht im Titel, aber der steht auch noch mal so in Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte. Und zwar geht es da um die Sicherungen. Ja. Mögt ihr uns mal erklären, wieso das jetzt auch noch ein Thema ist, wo alle schon hier heute Abend geschwitzt haben, gedacht haben, so, Mann, jetzt muss ich eh schon an so viele neue Sachen denken, jetzt auch noch das. Ist es wirklich notwendig jetzt für den perfekten Klang und das ewige Hi-Fi-Heil sozusagen auch noch an den Stromkasten zu gehen? Und nochmal, ich wohne in einer uralten Wohnung auf Miete. Ich darf da gar nicht dran gehen. Jetzt mach mich nicht heiß. Also wie sieht's da aus, Thomas, Nico? Nico, magst du mal loslegen? Ist das so dein Steckenpferd oder eher das von Thomas?
Ja, da habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Mhm. Und wie gesagt, bei mir ging das auch mal ganz einfach los. Drüber gestolpert über das Thema Gerätesicherung. Eine kleine Feinsicherung, 5x20 mm. Ja. Nichts weiter dabei gedacht, was kann das schon bringen, das Teil. Und da war ich damals bei einer Vorführung und da haben die wirklich einen A-B-Vergleich gemacht. Gerät kurz aus, Sicherung getauscht, war natürlich Netzkabel gezogen. Ganz, ganz wichtig bei sowas. Und dieser A-B-Vergleich, der war für mich so verblüffend. Ich dachte, was für ein Zauber wenden die hier an? Das war doch jetzt nicht dasselbe Gerät oder das war niemals das. So, naja gut, ich dachte, so viel kostet das nicht. Man kann es ja mal zu Hause probieren. War damals auch mein Akku-Fast-Vollverstärker.
Du hast ja eine ganze Menge gehabt,
ja? Ja, ja. Mit denen ich das damals getestet habe. Und ja, das war ich total begeistert. Also das hat wirklich richtig was in die richtige Richtung und nach vorne gebracht. Ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Accessoire, was auf keinen Fall unterschätzen oder vernachlässigen sollte. Und sollte man natürlich unbedingt mal probieren. Wer die Möglichkeit hat und Lust dazu hat, wie gesagt, ganz wichtig, Netzstecker ziehen. Und aus meinen persönlichen Testserfahrungen ist es so, wenn man Sicherung tauscht, muss man jetzt in so einem Gerät, wenn man das aufschraubt, und gerade bei einem DA-Wandler oder ähnliches, und dort sind 10, 15 solche kleinen Feinsicherungen drin, es macht, oder den größten Einfluss haben die, die im Prinzip vor dem Netztrafo sitzen. Ja, der Rest hat sicherlich auch einen Einfluss, kann man machen, wenn man viel zu viel Geld hat. Aber aus meiner Sicht oder beziehungsweise meiner Erfahrungsschatz ist es tatsächlich so, vorm Trafo, die Sicherungen sind meistens nicht mehr wie 2.
Sind die wenigsten Geräte, die jetzt mehr Sicherung drin haben als jetzt die Eingangssicherung. Ja, ja. Meistens bei Verstärkern gibt es da manchmal noch auch Schmelzsicherungen, die dann im Ausgangsbereich sind, um den Lautsprecher zu schützen etc. oder den Verstärker in der anderen Richtung zu schützen. Aber das sind seltene Geräte. Und da bewegen wir uns dann auch wieder in Preisklassen, wenn man sagt, ich habe schon so viel Geld fürs Gerät ausgegeben, da machen mir dann die 3 Sicherungen dann auch nichts. Also das muss man schon sagen. Weil jetzt die Frage, ja, warum denn Sicherung? Ja, die Problematik ist einfach, dass in diesem ganzen Stromlauf die Sicherung das dünnste Glied an der Nummer ist, das wissen wir ja, die brennt ja dann mal schnell mal durch, wenn es da irgendwelchen Stress gibt mit Strom. Und aufgrund, weil das ja nun, ich sage mal so, in China mit der Schaufel abgeladen wird, die Sicherung ja auch absolut ja nicht irgendwo mal nachgedacht wird, dass da auch die Übergangswiderstände zählen oder sonst was alles, beziehungsweise da muss der ganze Strom durch dieses feine Drähtchen. Und Kontaktschwierigkeiten etc., das geht, ist ja so komplex, nur dieses kleine Teil, weil das andere findet ja, sag ich mal, alles auf der Platine statt. Da ist es alles verlötet, da hat das eine gewisse Norm, da gibt es dann die Bauteile, die mit ihren physischen dran sind und sonst was alles. Da ist es alles und da arbeiten wir dann auch nur noch mit 30 Volt und sonst was alles oder noch weniger. Aber hier schicken wir ja die 220 Volt in dem Sinne oder 240, je nachdem, voll durch und das Gerät muss ja schützen. Und es soll ja aber auch die Stabilität, sprich, wenn das Gerät den Strom stark braucht, weil es halt eben in dem Bereich noch ist, wo es das haben darf, wollen wir ja den Strom, dass der Strom ja auch zu dem Gerät kommt. So, und so eine billige Sicherung, die einfach nur zusammengedrückt ist mit einem Bindfaden drin, sage ich mal so, ein kleiner Glühfaden, der dann durchschmilzt, dass das wenn man da mal sich in die Situation reindenkt, dass das eigentlich wirklich dann ein Nadelöhr ist und dass man das vielleicht ein bisschen verbessern kann, was viele ja schon machen. Es gibt ja solche HiFi-Sicherungen, die sind von vielen Firmen, die das halt anbieten. Und wo dann zum Schluss eben auch ein ganz anderes Gerät rausgekommen ist. Also bei mich, von meiner Anlage ist es so gewesen, also ich rede jetzt immer, wenn ich von meiner Anlage rede, von meiner Privatanlage, die ich schon seit Jahren ja immer mal aufbaue, und irgendwann bin ich immer zur Sicherung gekommen und dann habe ich mal Sicherung getauscht und habe ich gedacht, das sind ja 3 Klassen besser im Kabel. Also ich sage mal so, diese Sicherungen machen mehr aus, als jetzt ein Kabel, was man hat, jetzt in der Hierarchie besser zu kaufen bei der Firma. Also da ist dann wesentlich mehr dabei. Und die Sicherung, die ich halt mit dem Vertrieb habe, das ist eben von HiFi Tuning, das ist eine deutsche Firma, kommt ehemals aus Berlin, jetzt wohnen sie irgendwo in MacPom. Da auch eine schöne Grüße an ihn, mit denen hatte ich lange längeres Gespräch, was sehr witzig war, auf zur HiFi-Messe, da haben wir uns mal kennengelernt, obwohl ich schon seit Jahren die Produkte vertreibe. Und muss sagen, bei mir ist noch nie ein Kunde wiedergekommen, der gesagt hat, das funktioniert absolut nicht, ich muss das Ding wieder zurückgeben, so. Und da gibt es verschiedene Qualitätsstandards, da gibt es verschiedene Ausführungen, ob das ein Silber-Gold-Kabel ist oder Draht, der da drin ist, oder dann halt ein Kupferdraht, der dann halt eben von der Firma Charters für ihn speziell dann geliefert wird, das ist dann auch eine Geschmackssache. Selbst da gibt es klangliche Unterschiede, auch da, dass man sagt, eine bessere Sicherung ist das eine, aber ein Klang macht auch die Sicherung aus in Form von, habe ich jetzt einen Silberdraht oder halt eben ein Kupferdraht, entsprechend kann man das auch nochmal in Richtung steuern. Und es ist eine kleine Mühe. Die Dinger kosten, jetzt geht bei 60 Euro los. Und oftmals bei Geräten ist es ja so, dass man es relativ hinten relativ leicht wechseln kann. Man muss dann nicht ins Gerät rein, Steckdose, also Netzkabel abziehen, natürlich Gerät ausschalten, Netzkabel abziehen, das Ding mal getauscht, wieder reingesteckt und angeschalten, mal angehört und dann hört man dann eigentlich schon den Unterschied und ich empfehle es jedem. Ist auch immer so ein kleiner Hinweis, was wünsche ich mir zum Weihnachten und zum Ostern, was eine Steuer ist. Sowas kann dann auch mal aus von anderen Leuten dann kommen, wenn man sich das gerne wünscht. Es gibt, ich habe da auch alles fast in jede Stärke dann vorrätig da. Und es gibt wirklich auch Kunden, die sich ihre ganze Anlage dann entsprechend dann gemacht hat. Und es geht auch nicht nur um die Gerätesicherung. Jetzt gehe ich mal zurück. Die Sicherung, die im Stromkasten ist, wer es kann, wer es darf, wer es sich zutraut, beziehungsweise wer es sich machen lässt, diese Sicherung, die dann halt diesen Stromkreis absichert, wo dann die HiFi-Anlage drin ist, das ist dann auch nochmal eine Nummer, die man nicht missachten soll, weil da funktioniert dasselbe ja trotzdem, dass einfach nur über einen dünnen Punkt, über ein Bimetall, was heiß wird, wo die Sicherung rausspringt, auch eine ganz schlechte Verbindung dann dasteht, in diesem Sicherungsblock. So, und da gibt es halt eben auch Teile, die dann halt, wenn der Timo mal das Bild hochschickt, kann ich euch das mal zeigen. Also das ist jetzt die Sicherung, die man sehr herkömmlich kennt. Gibt es in verschiedenen Größen, also Baugrößen und verschiedenen Stromstärken. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch diese Sicherung, die im Stromkasten dann mit verwendet wird, im Sicherungskasten, dieses schwarze Teil. Und da kommt keine Automatensicherung rein, sondern Schmelzsicherung. So, ja, das Ding haut zwar durch und die Schmelzsicherung ist im Eimer, wenn da wirklich mal was passiert, dazu ist die Sicherung auch da, ist richtig, aber diesen Effekt, was man dadurch hat, und ich habe die Möglichkeit, durch 2 Stromkreise bei mir das mal zu testen, bei mir im Raum, da ich damals beim Ausbau hatte ich die Möglichkeit, 2 Stromkreise zu legen und habe das mal getestet, es ist wirklich so, AB-Vergleich gemacht, die 50 Euro, auf Deutsch gesagt, damals haben sie 50 Euro gekostet, jetzt kosten sie ein bisschen mehr. Ich sage jetzt mal roundabout 150 Euro. Die haben das wirklich gebracht, die ganze Anlage auf ein gewisses Niveau zu bringen, wo man sagt, man möchte danach nicht mehr wissen. So, und es ist natürlich hier mehr 3 und 8 bei vielen Leuten, aber es gibt Leute, die schwören halt eben da drauf und da gibt es verschiedene Klassifizierungen. Es gibt auch Sicherungen, die wesentlich mehr kosten, die über 200 oder 300 Euro kosten, auch von anderen Firmen, aber das muss nicht unbedingt sein. Ich bin der Meinung, die ganz normale Sicherung von HiFi Tuning hier ist eine super Nummer und muss sagen, ich habe da bis jetzt schon, glaube ich, 1000 Stück verkauft in den letzten Jahren in die ganze Welt und muss sagen, bis jetzt muss irgendwie funktionieren, weil sonst wären die alle wiedergekommen.
Ja, scheint es auch ganz offensichtlich einen Markt für zu geben. Wo wir das jetzt angerissen haben mit den Sicherungen, fragt KS, Nico, vielleicht ist das was für dich. Stromkabel, NF-Kabel, Sicherung, in welcher Priorisierung?
Also ich selber habe damals eigentlich klassisch angefangen, NF-Kabel, das war das Einfachste, einfach so ein Kabel sich zu holen, anstecken, AB, ist das was für mich, geht das in die Richtung, was ich möchte oder nicht? Mhm. Und dann ging es im Prinzip weiter, dann die Stromkabel wurden dann mit ins Boot geholt und parallel mit den Stromkabeln ging es dann bei mir eigentlich mit den Sicherungen los. Die Sicherungen, wie gesagt, sind jetzt Anführungsstrichen bei den ganzen Tuning-Maßnahmen wirklich so kostengünstig, dass man die in der Priorisierung, wie gesagt, noch vor dem Stromkabel eigentlich setzen kann, ja, weil das wirklich ein kleines Detail ist, was jetzt wirklich nicht finanziell so reinhaut. Und der Effekt ist aber immens, muss ich sagen. Und deswegen nicht zu vernachlässigen an der Stelle.
Ja, ich lese gerade, muss jetzt mal kurz reinpreschen.
Ja.
Unsere Regina Silber und Kupfer klingen unterschiedlich, das ist richtig. Und dann der Herr M., Gold natürlich noch besser.
Ich nein, gelesen,
Gold ja. ist der schlechteste Leistungsangaben.
Ich glaube, er wollte eher so ein bisschen trollen. Ich glaube, er weiß jetzt nicht so genau da Bescheid in dem Bereich, so kam es mir vor.
Ja, aber bevor es jemand liest und denkt, das ist so, nein, es ist wirklich nur, Gold wird nur aufgelegt wegen der Korrosionsbeständigkeit, dass das halt immer schön der Übergangswiderstand möglichst gegen Null geht. So, und ja, es gibt noch eine weitere Sicherung. Ich könnte jetzt die ganzen mal verrückt machen. Ich gehe mal voll ins Programm. Und zwar bei dieser Sicherung, mach mal bitte hoch das Bild, dieser Sehen, da sehen die so was komisches Weißes in der Mitte. Das ist ein Diamant. Und zwar hat der Arne rausgefunden, dass wenn in dieser Sicherung ein Diamant mit eingeklebt ist an dieser Hülse, die ganze Nummer nochmal besser spielt. Jetzt werden sich viele an Esoterik irgendwo erinnern. Ja, ich auch. Und muss aber sagen, ich habe mir seinen Vortrag angehört zur Messe. Warum und wieso? Weshalb? Hat irgendwas mit Schwingungen und irgendwas zu tun.
Ruhig.
Ich habe jetzt mal zwei Sicherungen bestellt für mich. Die Kosten ist doppelter als die normalen Sicherungen. Und werde dann mal entsprechend in meinem Instagram-Kanal mal drüber berichten, was dabei rausgekommen ist. Und dann hieß es ja, solange der Brillant oder der Diamant am Ringfinger der Frau größer ist als in der Sicherung, mag das ja alles funktionieren. Kleiner Funfact anbei. Und es ist kein Kunstdiamant, es ist wirklich richtiger Diamant, entsprechend geschliffen und ist noch ein ganz heiden Aufwand. Die Dinger haben auch 3 Monate Lieferungszeit, weil die nach Kundenwunsch erst gefertigt werden. Und es scheint aber zu funktionieren, weltweit der Einzige, der sowas macht und hat relativ hohe Nachfrage. Und was es funktioniert, bin ich selber gespannt. Das werde ich dann demnächst mal berichten. Aber es dauert noch ein paar Monate, weil, wie gesagt, die Wartezeiten sind dann schon da ein bisschen länger. Das ist jetzt nur noch einmal, um das Kopfschütteln nochmal eins um draufzusetzen. Habe ich auch, bin ich echt dabei. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so ist. Ich kann mir es vielleicht irgendwo herdenken, aber selber persönlich habe da noch keine Erfahrung und lasse mich da gerne auf den Versuch ein. Und es kann sein, dass ich sage, das ist ganz super, wir müssen jetzt alle sowas kaufen, oder es kann sein, können wir uns sparen das Geld.
Wir testen es erst. Und dann wissen wir mehr.
Sie schlucken genau. Mal die Pille, es sieht nämlich aus wie so eine kleine Pille. Gucken wir mal, ob's Energy bringt, sozusagen. Ja gut, nee, also ich muss sagen, bei Sicherungen war ich auch bisher raus. Ich verfolge jetzt nicht alle Sendungen, Streams da draußen, aber ich habe das Thema jetzt tatsächlich noch nie gehört, gesehen. Also war mir bis kurz vorher ganz unbewusst, dass das überhaupt ein Faktor sein könnte. Es leuchtet mir natürlich jetzt insofern ein, dass wenn wir so tief über Strom sprechen, dass da natürlich so das letzte Glied ist, bevor es dann in den Bereich geht, wo wir leider nicht Einfluss haben. Also Leute, ihr müsst jetzt nicht eure Schallplattensammlung ins Köfferchen packen und zu eurem lokalen Stromanbieter fahren und bitten, dass der nochmal da ein paar Regler dreht. Aber dieses Bauteil, da könnt ihr natürlich noch dran. Ich sag bewusst ihr, weil wie gesagt, ich nicht. Und ich weiß, wovon ich spreche, wenn es um Strom-Issues geht. Also wahrscheinlich ich, wäre das hier tatsächlich mal eine verdammt gute Idee, weil der Strom hier in der Wohnung also wirklich ganz beschissen ist und deswegen war das auch so wichtig, dass ich diese Maßnahmen ergreife und das ist halt eben auch das Thema, ne? Viele haben da eben überhaupt keine Probleme gegeben oder geringe Probleme, die nur bestimmte Anlagen dann auch wirklich überhaupt hörbar machen, wenn überhaupt. Das war ja nochmal das Kontroverse. Und von daher, ja, wird es nie für jeden was sein können. Also gerade jetzt, wenn man in einer Mietwohnung wohnt, ist es halt, denke ich, kein Diskussionsgrundlage. Es sei denn, man stellt sich mal dem Vermieter her mit einem Kassenbier und sagt, du weißt doch, ich bin schon länger HiFi-Fan. Ich könnte ja ein bisschen was beisteuern. So habe ich auch meine Satellitenanlage gekriegt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, so ist es. Und ja, letztendlich muss das jeder für sich entscheiden und auch für sich entscheiden, was er glaubt oder nicht glaubt. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal versucht, alle Meinungen hier abzubilden. Gab natürlich auch Leute, die dann mal ihr Servus gesagt haben, gegangen sind. Das ist auch völlig legitim, weil wie gesagt, ich habe da auch im Kommentar geschrieben, man muss sich nicht für alles interessieren und man muss auch nicht alles ausprobieren, man muss auch nicht alles mitmachen. Aber wenn man hier und da vielleicht ein bisschen Interesse geweckt hat, da ist das doch schön und dann liest man noch ein bisschen weiter, informiert sich noch ein bisschen weiter und es ist ja auch letztendlich so, man kann dich ja jederzeit erreichen, Thomas, beziehungsweise auch dich, Nico, über Ecken, mail@exclusivehifi.de ist die E-Mail-Adresse oder ihr hättet eben über die Webseite reindiven und ihr könnt direkt mit Exclusive HiFi in Kontakt gehen und dort auch eure Fragen anbringen. Das ist gerade für die Leute wichtig, die jetzt im Nachgang den Podcast hören oder hier die Live-Sendung aufgezeichnet auf den Streaming-Plattformen schauen und jetzt gar nicht die Möglichkeit hatten, hier direkt mitzumischen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt auch noch mein Versprechen einlösen, dass ihr, die hier in der Live-Sendung seid, noch gerne zu allen hier vorgestellten Themen mitdiskutieren dürfen. Also ich habe jetzt den Link ins Studio geteilt. Dann könnt ihr mit hochkommen. Die YouTuber wissen sowieso, wie das geht. Alle anderen, wenn ich merke, es kommt jemand, der sich nicht auskennt, dann gebe ich nochmal ein paar technische Hinweise dazu. Auf jeden Fall nicht schwierig, hier reinzuspringen. Das ist das Schöne an StreamYard. Und ja, dann schauen wir einfach, ob sich noch jemand reingesellt, der sagt, nee, ich habe meine Position jetzt nicht richtig über den Chat deutlich machen können. Ich diskutiere das lieber nochmal mit euch da drüben, hier oben im Studio. Nochmal Rumorset für die, die später gekommen sind. Wir sind eingestiegen mit den Digitalkabeln, haben uns dann durchgearbeitet zu den stecklosen Leisten. Da habt ihr ein Unboxing gesehen von der Y-World Matrix 2, die ich hier in meiner Anlage im Einsatz habe. Dann sind wir weitergezogen zu den Stromkabeln. Da habe ich euch das Y-World Aurora 7 Unboxing vorgestellt, das an meiner Steckdosenleiste betrieben wird. Und das besondere Stromkabel für das externe Netzteil meines Trigon Vanguard 3. Und zwar das Safino Fina Kabel. Und ja, zum Thema Sicherungen, da habe ich leider gar keine Erfahrung, wie schon dargestellt. Aber wenn euch jetzt irgendwelche Produkte, die ich hier vorgestellt habe, oder Nico oder Thomas interessieren, dann klickt gerne auch mal auf die Webseite von ExclusiveHiFi, exclusivehifi.de. Da sind alle Produkte im Webshop verlinkt und da könnt ihr euch mal anschauen, ob das was für euch ist. Und passend zur Sendung macht der Thomas auch immer noch so ein paar Exklusivrabatte, habe ich immer gesehen, die vorher noch gar nicht da waren, du Fuchs. Da freut sich vielleicht auch der ein oder andere, wenn er schnell genug ist und die Sendung nicht irgendwie 2 Jahre später oder so anhört. Genau. Ja, Jungs, jetzt warten wir einfach, ob noch jemand hochkommt. Ansonsten frage ich euch nochmal, sind wir der Community noch was schuldig oder findet ihr, dass wir das hier ganz gut abgefrühstückt haben? Nico, fang du mal an.
Ja, ich denke, haben jedes Thema jetzt ja gut bedienen können. Hä?
Frage. Genug Diskussionsfaktor habt, sprich, dass das Thema schon die Leute interessiert. Ob das jetzt, sag ich mal, ja, verständnisvolles Nicken oder Kopfschütteln ist, das ist ja erstmal dahingestellt. Jedenfalls bringt es ja auch eine Reaktion bei den Leuten. Das ist erstmal viel wichtig. Und ich mag auch gerne, dass Leute auch mal eine andere Meinung haben. weil das ist genau wie bei der Anlage immer zu Hause, da klingt es immer schön, und wenn man woanders ist, dann kriegt man erstmal mit, ob es Schurke schön klingt oder nicht.
Ja.
Und wie ich halt eben auch schon sehe, wichtig ist, vertraut einfach an euren Ohren. Also klar kann man Nase rümpfen, sich eine Information zugeführt bekommen und sagt, hey, jetzt letztes Beispiel mit diesen Diamantensicherungen, was ist denn das für ein Quatsch und sonst was alles. Gehen wir teilweise genauso. Bin ich ja voll mit bei euch. Und ich sage mal so, ich habe das ja, mache das ja schon seit über 35 Jahren. Und wenn sie mir das vor 5-6 Jahren gebracht hätte, hätte ich ja noch die Nase gerümpft. Und ich habe von dieser Sache jetzt in dem Sinne auch genauso wie jetzt, gab ja schon auch viele, sage ich mal, im esoterischen Bereich Klanghelfer, die dann irgendwo was gebracht oder gebracht haben sollten, wo viel Einbildung aus meiner Sicht her auch stattgefunden hat, was schon alles oder verschwunden ist, das zeigt dann auch raus, dass wenn das sehr lange bleibt, dieses etwas komische Etwas, lassen wir jetzt mal das mit den Diamanten jetzt stehen, wenn es in 10 Jahren immer noch gibt, dann funktioniert das irgendwo nicht nur im Messen, sondern auch im eigentlichen Sinne, und da muss man halt eben auch halt mal offen für solche Sachen sein. Und wir sind in einem Hobby drin oder einem Interessenbereich, wo dann immer mal was Neues kommt. Die Frage ist, wo geht's hin? Ja, wo geht's hin? Irgendwo ist es wie das Mühlrad, was ich mal beschrieben habe. Es dreht sich immer irgendwo ins Gleiche, und irgendwann mal kommen die Leute an, die haben sich eine riesenteure Anlage gekauft, habe ich alles schon erlebt. Und dann haben die gesagt, ich verkaufe alles. Ich kaufe mir jetzt für 500 Euro einen Verstärker, für 500 Euro über Boxen. So, und mit dem Rest, was ich da jetzt an Geld übrig habe, da verreise ich einfach. Weil die Musik ist mir trotzdem lieb, ja. Und ich lege aber nicht mehr so viel Wert, dass es Kling-Kling macht. Und solche Leute gibt es auch. Und man hat dann auch manchmal im Leben auch andere Meinungen und manche Tiefen und manche Sachen begleitet halt das Menschen halt ein Leben lang. Und ich meine, da habe ich auch einen guten Erfahrungsaustausch auch bisher mit schon vielen Leuten auch von der YouTube-Szene so bekommen. Und was dann auch Spaß macht, weil jeder hat da auch eine andere Sichtweise. Und da sollte man hier auch vor allen Dingen auch einfach, ich finde es schön, dass man dann irgendwo fair miteinander umgeht. Wer es nicht hören will, der muss ja nicht da sitzen.
Ja. Aber die Podcast-Hörer, die sind jetzt vielleicht ganz verstört, wie wir uns in der Community hier die Hörner schlagen. Was ihr nicht gesehen habt, in Wirklichkeit war es ganz anders, denn wir sind am Ende alle wieder total friedlich und entspannt und relaxed hier aus der Sendung rausgegangen. Es gab inzwischen auch ein Friedensangebot von Hi-Phenonym. Lasst uns doch nicht mit Stromkabel, Steckdosen, Akkuzauberei auseinandersetzen und lieber gute Tonabnehmer kaufen, worauf wir uns sofort alle einigen können.
Die haben wir auch, und da gibt es bald einen Test.
Und da machen wir auch gerne nochmal ein extra Video drüber. Das haben wir nämlich auch schon im Köcher. Das haben wir auch schon im Köcher. Ja, wir werden nämlich nie fertig, und die letzte Sendung geht dann über euren Teppich, Freunde. Also haltet euch schon mal bereit.
Das hast du mich aber an der Sache auch.
Ja. Ich krieg auch immer so Werbeeinwürfe, schon wieder 80% reduziert oder so. Insofern auch eine Möglichkeit. Und ich bin froh, dass ich Teppichboden habe, davon abgesehen. Aber das ist ein Raumakustikthema. Wir wollen ja nicht vorgreifen. Okay, also in diesem Sinne, wie gesagt, ganz viel Liebe hier im Chat in der Community. Also vielen Dank nochmal für eure rege Beteiligung. Vinyl Art Galerie hofft, dass die Streams bei dir, Thomas, auch einen schönen Effekt haben. Das kann ich bestätigen. Ich bin öfter mal mit Thomas im Austausch. Also es haben schon einige Leute zum Thomas gefunden und auch Sachen bestellt, die durch die Streams inspiriert waren. Und so soll das ja auch so ein bisschen sein. Vinyl und versteht sich ja auch als Plattform, um einfach Leute, die für Vinyl und Leidenschaft brennen, sich hier vorzustellen und ihre Erfahrungen zu teilen. Und bei Thomas ist es jetzt halt eben der Aspekt, er ist ein Händler und möchte natürlich auch seine Sachen unter die Leute bringen. Aber wie gesagt, wir haben sozusagen den Entmonetarisierungsdeal, dass ich selber jetzt hier nicht profitiere, sondern einfach nur die Möglichkeit gebe. Ja, und dann haben wir noch von der Regina eine öffentliche Bekundung, dass sie schon eine neue Kundin bei dir ist. Das ist doch schön.
Ich also, schon mal die E-Mails gucken, ob was angekommen ist. Nein, sie kann sich gerne persönlich melden. Ich freue mich auch über direkte Anrufe oder ja. Wer mal Zeit hat, mit mir zu tauschen oder so. Gerne einschreiben. Ich habe auch eine WhatsApp-Nummer jetzt bei mir auf der Seite unten. Da kann man auch mal Kontakt, die aber allerdings nur zum Schreiben ist, Kontakt für schnelle Fragen, wenn mal was sein sollte. Aber meistens ist es dann doch so, dass ich auch gerne mal ausführlich
Also wir müssen ja den Datenschutz wahren, aber ich kann euch zumindest versichern, dass die YouTuber-Liste länger wird bei Thomas und nicht nur die, weil da einfach viel Austausch und Interesse besteht. Das merkt er ja auch in den Live-Sendungen. Es sind ja immer viele YouTuber auch hier, die dann auch nochmal ihre Sachen mit reinbringen. Und da wächst man natürlich an den Stellen auch zusammen. Ich habe euch noch unten meine ganzen Accounts, es werden ja immer mehr eingeblendet, Instagram, Facebook, TikTok, Blue Sky, Threads, X, LinkedIn, Twitch und was es alles gibt. Wenn ihr irgendwo noch nicht Vinyl und folgt, dann habt ihr garantiert was verpasst. Also einfach mal überall auf Follow klicken und die Sache verfolgen. Manche Sachen sind identisch, manche Sachen weichen ab. Nur so bekommt ihr ein komplettes Bild. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir inhaltlich für heute durch. Es hat sich jetzt keiner mehr hier ins Studio reingeklickt. Ist aber auch gar nicht schlimm. Letzte Chance. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir haben jetzt schon wieder so viele Themenbäume geöffnet. Ihr habt das ja gemerkt. Es gibt noch so viele Themen, die kommen werden. Wir haben uns jetzt den ganzen Apparat schon verraten wieder. Das wird hier nicht stillstehen und uns gehen nicht die Ideen aus. Und wenn ihr mal Lust habt, hier mitzumachen, gerne uns ansprechen, wie Hive Anonym das ja auch schon gemacht hat. Und dann fusionieren wir uns. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, ist es mal wieder Zeit, die Sendung abzubinden. Es sei denn, ihr wollt noch jemanden grüßen oder noch was sagen.
Etwas haben wir noch ganz vergessen in der ganzen Stromgeschichte.
Ja.
Auch unsere Wandsteckdose hat leider einen riesengroßen Einfluss.
Teil 3.
Wer zählt noch mit? Ich
habe jetzt völlig vergessen hier in den ganzen Gesprächen.
Tja.
Auch die sollte nicht vernachlässigt werden.
Jetzt hätten fast alle hier ruhig schlafen können und jetzt kommst du mit dem Steckdosen-Gate.
Ja. Ja, Kontaktierung ist das Kernthema und die ist halt auch dort zu finden.
Ja. Ja. Na gut, dann müssen wir das mal so stehen lassen und ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr Zeit gefunden habt hier, dass wir das auch zusammen machen können. Das ist ja auch immer eine Terminfindungsherausforderung und finde ich sehr, sehr cool und hat wieder großen Spaß gemacht und damit würde ich in guter alter Vinyl und Manier den Blick nach vorne wagen, was kommt eigentlich als nächstes? Und da gibt's auch eine kleine Überraschung für die, die bis zuletzt dabei geblieben sind. Aber das war jetzt erstmal Vinyl und HiFi zum Thema Kabel, Teil 2, Stromkabel, Steckdosenleiste, Digitalkabel und Sicherungen. Herzlichen Dank an Thomas und Nico von The Voice Exclusive HiFi. Vielen Dank an die Studiogäste, die heute aus dem Schreiben nicht mehr rausgekommen sind. Sehr, sehr geil. Hat großen Spaß mitgemacht mit euch. Cool, dass ihr live dabei wart und vielleicht eine Einladung an die, die es nicht live geschafft haben. Natürlich ganz großen Dank auch an die Zuschauer, Zuhörerinnen auf allen Plattformen, YouTube, Twitch, Facebook, X, in der Nachlese sozusagen oder im Vinyl und Podcast für unterwegs. Lasst mal ein Like da, gerade wenn ihr jetzt hier live dabei wart, also müssten ja mal jeder mal ein Like setzen, so stellt man sich das vor. Gerne auch einen Kommentar, wenn ihr es weiter ausdiskutieren wollt. Abo und Glocke, wenn ihr es nicht schon gemacht habt und wenn ihr lieber für unterwegs hört und auf Video, Bild verzichten könnt, dann abonniert doch auch den Menü und Podcast, verteilt Sterne, schreibt Rezensionen, wenn ihr die Plattform nutzt. Und der nächste Vinyl und Talk zum Thema Platten der 90er werde ich mit dem lieben Simon vom YouTube-Kanal Plattengericht machen. Und das kommt dann schon nicht als Live-Sendung, also als aufgezeichnete Sendung, Mitte, Ende nächster Woche. Könnt ihr euch schon freuen, kommt auch auf allen Plattformen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Teilen eurer Erfahrungen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.